ich hatte tausende von Schutzengeln. Bin hier unten gelehnt. Aber es ist so, wenn ich jetzt mit dem Oberkörper hochgehe, ich kann mich ausbalancieren, ja. Aber ich würde einfach umfallen. Oder hat dann zu mir gesagt, Oliver, du hattest einen schweren Verkehrsunfall und du kannst nicht mehr laufen. Und du kannst auch nicht mehr atmen. Und da gab es dann diesen Anruf bei meiner Mom, dass meine Überlebenschancen bei 5% stehen. Und dann war ich weg.
Wie lange warst du dann im Koma?
Ich glaube, dass es zwei Monate waren. Und dann ist das so, wie man das vielleicht von anderen Menschen ausstellt, dass man da wie so ein Licht sieht. Das ist jetzt die erste Nahtoderfahrung. Ja. Durch die Situation, dass ich da meinen Bruder verloren habe, habe ich gelernt, die Gefühle auch nach außen zu bringen. Und es tut so gut, einfach jetzt mal loszulassen und zu weinen. Wenn ich da ein Kind oder einen Menschen wirklich nur Mut machen kann, ich würde es machen.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ill.
Hi Leute, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, nämlich den Olli.
Ja.
Den Olli kennen wir über die Isa aus der letzten Folge, unsere Freundin, die als Medium arbeitet. Und sie hat uns den Olli vorgestellt. Olli hatte einen Unfall, sitzt seitdem im Rollstuhl und hat eine Nahtoderfahrung gemacht. Und ich weiß eigentlich noch nicht viel mehr als das. Chris weiß schon ein bisschen was.
Ja, ich kenne so ein bisschen. Also es wurde mir von Isa ein bisschen skizziert, aber eigentlich weiß ich auch nicht
viel. Und wir sind sehr gespannt auf deine Geschichte. Also ich bin richtig gespannt auf deine Geschichte und die Message, die du ja auch damit mit nach draußen tragen möchtest. Also erstmal schön, dass du da bist, Olli.
Ja, und ich freue mich und bedanke mich ganz sehr für die Einladung. Ja,
toll.
Ja. Also ich bin mega gespannt, wirklich, weil ich, das hört sich natürlich ein bisschen doof an, ne? Aber du hast natürlich eine krasse Geschichte irgendwie, aber diese Storyline dahinter, bin ich wirklich sehr gespannt, was du da zu berichten hast.
Der Unfall, den du hattest, der ist aber jetzt schon sehr lange her, ne?
Ja, der ist jetzt dieses Jahr am 23.06. Ist der Unfall 17 Jahre her. Und ich erzähle das mal ganz kurz. Ich war damals zur Disco mit einem guten Freund. Wir sind öfters auf Party gefahren und haben immer im Auto geschlafen. Ich selber habe auch immer Alkohol getrunken dann auf Party. Habe mich auf die Rückbank von meinem Auto gelegt und er auf dem Beifahrersitz. Und dann haben wir gepennt bis nächsten Tag. Bis ich wieder fit war und wir konnten nach Hause fahren.
Ach, okay.
So, und das haben wir an dem Abend auch gemacht.
Ja, schlau, ja.
Ja, und dann haben wir das gemacht, wir haben da gefeiert. Ich habe mich früh zu 4 in mein Auto reingelegt und er wollte halt noch ein bisschen da bleiben, wollte da noch feiern. Und das, woran ich mich dann selber noch erinnern kann, ist eigentlich nur noch das Geräusch von Poltern, Glasscherben zerspringen und diesen kurzen und krassen Schmerz. Wie als wenn einer über meinen Körper drüber fährt. Und dann bin ich aufgewacht auf ein Feld. Links neben mir die Sonne aufgehend und rechts neben mir mein völlig zerstörtes Auto, was auf dem Dach lag.
Du lagst daneben?
Ich bin aus dem Auto rausgeschleudert worden.
Ach, wie krass. Ich habe erst gedacht, das Auto stand ja, als du geschlafen hast, da drin. Ich dachte erst, da wäre jemand reingefahren. Aber jemand ist mit deinem Auto, in dem du geschlafen hast.
Mein Freund, also mein Kumpel, wir sind heute nicht mehr im Kontakt durch den Unfall. Der hat den Autoschlüssel aus meiner Jackentasche genommen und ist losgefahren ohne Führerschein.
Wie krass.
Und betrunken auch?
Ja, also ich hatte mehr Alkoholpromille, also er hat da nicht so viel getrunken. Mhm. Den genauen Alkoholwert weiß ich nicht, kenne ich nicht. Aber er war halt so bereit zu fahren, bis, also da wo wir waren, es war 50 Kilometer entfernt.
50?
50 Kilometer.
Von zu Hause.
Von zu Hause, genau, richtig. Okay. Ne? Und der Unfall ist 5 Kilometer vor meinem Zuhause in einer S-Kurve. Er ist zu schnell in eine S-Kurve reingefahren und hat die Kontrolle über das Auto verloren. Dann sind wir rechts weg ins Feld reingebrettert und haben uns da überschlagen. Und ich bin da.
Du warst ja dann auch nicht angeschnallt und gar nicht.
Nein, ich habe hinten gelegen und habe geschlafen. Ich habe nichts mitgekriegt.
Auf der Rückbank, ja?
Genau, ich war früher Metzger in Ausbildung, habe den Tag davor noch 12 Stunden gearbeitet, dann auf Party gefahren, dann den ganzen Abend gefeiert. Ich war halt wirklich einfach nur kaputt und ich habe es wirklich nicht mitgekriegt, bis ich dann in dem Feld aufgewacht
bin. Und sonst war es aber immer so, ich meine, dein Kumpel hatte auch gar keinen Führerschein, ne? Das heißt, es stand auch gar nicht zur Debatte, dass da irgendwie, dass er auf die Idee kommen würde, jetzt da betrunken zu fahren.
Nein.
Normalerweise. Oder das war nie eine Thematik. Ne?
Nee,
wirklich,
also
für euch war das Auto in den 12 Stunden eigentlich so wie so ein Campingding.
Genau.
Und Schlafplatz, ja?
Genau, richtig.
Ne? Und so war, wie so habt ihr es immer gemacht vorher?
So, ja, so haben wir es immer gemacht. Also wir sind auf Party gefahren. Wenn ich nicht so viel Alkohol getrunken habe oder keine, sind wir auch wieder nach Hause gefahren. Aber für uns
dann bist du gefahren?
Genau, ich bin immer gefahren. Naja, und er hat damals vor Gericht ausgesagt, ich hätte gesagt, er soll den Autoschlüssel nehmen und soll fahren.
Was? Ach, krass.
So, und jeder in meinem Umkreis, ob es meine Eltern sind, ob es Freunde sind, die wissen alle, bis heute, ich lasse niemanden mein Auto fahren. So, weil das ist mir das Allerheiligste.
Ne? Wie krass, dass er nicht mal, also weil mich hätte jetzt natürlich erstmal interessiert, was mit dir war, aber auch interessiert, was ist ihm passiert bei dem Unfall?
Ihm ist gar nichts passiert, also er hatte eine Platzwunde.
Ach krass, weil er angeschnallt war, ja?
Ja, ne? Also er war angeschnallt. Und
eigentlich habe ich auch gedacht, also er muss ja auch damit leben, was er deinem Körper und deiner Seele damit angetan hat. Und da habe ich gedacht, boah, das muss ja auch voll heftig sein, aber er hat ja nicht mal dazu gestanden.
Ich glaube, das ist noch eine andere Storyline, weil ich das ja schon ein bisschen jetzt weiß. Deswegen glaube ich, würde ich jetzt nochmal auf vielleicht so, wie du gerade geschildert hast, du bist eingepennt und das Nächste, was du merkst, hast Schmerzen, fliegst da aus dem Auto raus.
Und ich lag dann da in dem Feld. Ne?
Okay, und dann?
So, ich hab's, man selber für mich jetzt, ne? War das wie so eine Zwischenwelt zwischen real oder ist das Traum?
Ne? Das du warst ja auch noch angetrunken. Ich meine, das kennt man ja selbst, wenn du einfach nur so aus einem normalen angetrunkenen Bett aufwachst, dass du erstmal denkst,
So, und dann umso mehr die Zeit dafür ging, habe ich das natürlich realisiert.
Wie viel Zeit verging denn da?
Boah, also für mich gefühlt so ein Zwischending zwischen 5 Minuten und einer Stunde. Also man konnte das zeitlich gar nicht differenzieren. Mhm. Wie lange war das jetzt? Wie lange habe ich da gelegen? Ne?
War das eine Stelle, wo
viele Autos vorbei, es war eine Hauptverkehrsstraße.
Okay, also es war klar, es wurde direkt Krankenwagen oder irgendwas.
Ja, genau, also ich weiß nur noch, dass er über mir gestanden hat und hat geschrien, es tut mir leid. Mhm. Das ist das, woran ich mich noch erinnern kann. Und ich lag da und konnte mich gar nicht bewegen. Ich wollte mich irgendwie bewegen, aber es ging nicht. Vom Gefühl her, wie als wenn ein Panzer auf dir steht, du willst und kannst nicht.
Hattest du irgendwie offene Wunden oder
Blut? Ich hatte innere Blutung. Ich hatte innere Blutung. Und
aber äußerlich jetzt nicht, oder was?
Äußerlich groß hatte ich jetzt so nichts. Also,
okay, das heißt, es sah jetzt erstmal so aus, für jemand außenstehend, okay, es ist jetzt
ich lieg
nicht
da,
alles aber, voller Blut. Vielleicht steht er jetzt auf und sagt,
es ist alles gut oder ja. So, und das, also es ging nicht. Das, was ich noch weiß, dass ich viel Blut gespuckt habe. Von den Verletzungen her, ich hatte einen Riss in der Milz, ich hatte einen Riss in der Leber, was die inneren Verletzungen angeht. Und das, woran ich mich dann nur noch erinnern kann, ist, dass der Krankenwächter dann auf einmal, ich bin immer so wie weggetreten kurz, dann bin ich wieder zu mir gekommen. Ne? So, und dann weiß ich noch, dass ein Arzt über mir war und hat gesagt, ich soll wach bleiben, bleib wach. Und dass die dann irgendwie einen Schnitt gemacht haben. Ich habe dann nur noch viel Blut vor mir gesehen. Und dann habe ich von mir aus die Augen geschlossen. Also ich wollte das nicht mehr haben. Ne?
Hattest du Schmerzen in dem Moment?
Ja. Also wie so ein Druckschmerz. Also auch was im Hals war. Also ich hatte da wirklich richtig doll Schmerzen.
Mhm. Also ist jetzt nicht so, wie manche sagen, in dem Moment hat der Körper irgendwelche Schmerzsachen ausgeschüttet und du hast nicht so viel, sondern du warst fast vollkommen.
Ja, genau, ich war vollkommen da. Ne?
Aber waren das nicht richtig, richtig krasse Schmerzen? Ne?
Ja, also man vergisst ja mit der Zeit nach 17 Jahren, wie war der Schmerz. Ne? Das vergisst man mit der Zeit. Aber das zu vergleichen, ich hatte noch nie etwas Schmerzvolleres wie in der Situation. Und für mich selber dann, ich habe dann einfach nur noch meine Augen geschlossen. Und habe mich zurück nach Hause in mein Bett gewünscht. Mhm. Na? Und das, woran ich mich jetzt noch dann erinnern kann, ich bin dann in den Krankenwagen wieder zu mir gekommen. Und dann war diese Situation, dass ich aus dem Krankenwagenfenster geguckt habe, ich selber. Und dann sind wir stehen geblieben. Und dann kann ich mich wirklich nur noch daran erinnern, dass es völlig dunkel um mich herum wurde. Und ich habe damals wie so ein, also ich sag jetzt mal, wenn man mal früher mal einer auf die Fresse gekriegt hat, ne, das war wie so ein dumpfes Geräusch, was ich gehört habe. Und dann kam dieses Gefühl von völliger Leichtigkeit. Also so ein Gefühl von völlig zwanglos.
Krankenwagen?
In dem Krankenwagen selber. Also ich weiß nur, da war wie so eine Ampel, die ich gesehen habe, so Fußgängerampel.
Die jetzt in,
also im Krankenwagen.
Virtuell, oder hast du die?
Durchs Fenster, durch dieses Krankenwagenfenster. Also die Hälfte von dem Fenster war wie so ein Milchglas und die obere Hälfte konnte ich so durchgucken. Dass ich dann nur noch diese Fußgängerampel gesehen habe und dann war ich weg. So, und dann kam dieses Gefühl von völliger Leichtigkeit. Ich hatte noch nie so ein wohles Gefühl. Also ich habe mich geborgen gefühlt. Und dann ist das so, wie man das vielleicht von anderen Menschen ausstellt, dass man da wie so ein Licht sieht.
Ist das jetzt schon dann die Nahtoderfahrung?
Und das ist jetzt, die erste Nahtoderfahrung, die ich hatte. Da war wie so ein ganz kleiner Punkt, den ich gesehen habe.
Also das war wirklich wie so, wie man es so sich vorstellt.
Ja? Wie man es von anderen hört und sich das selber vorstellt. Ja, und dann war da wie so ein kleiner Punkt. So. Und es war völlig ruhig um mich rum. Also du hast nichts gehört. Also du musst dir vorstellen, wie so ein dumpfen Raum, wo alle Geräusche völlig weg rationalisiert werden. Und der Punkt wurde immer größer. Also wie als wenn es dich irgendwo dahin zieht. Und du willst da einfach nur, du wirst da magisch angezogen. Und dieses Gefühl von der Leichtigkeit und du fühlst dich wohl und du fühlst dich geborgen, wurde immer größer.
Ach, wusstest du in dem Moment, wo du dann gemerkt hast, dieses große Licht wird stärker und du hast dieses gute Gefühl, wusstest du dann über deine körperliche Situation oder war die ausgeblendet?
Die war ausgeblendet. Ich habe gar nicht über meinen Unfall oder dass ich jetzt noch in dem Feld liege und ich habe Schmerzen, ich hatte keine Schmerzen, ich hatte gar nichts mehr.
Nee, aber dir war diese Situation auch nicht bewusst?
Nein.
Okay.
In dem Moment war es mir gar nicht bewusst. Du hast dich einfach nur noch auf diesen Punkt konzentriert, auf diesen hellen Punkt. Und der wurde immer größer. Ne? Also wie man es wirklich hört, wie so ein Licht, was dich da so anzieht. Und du willst da einfach nur noch hin. Umso näher und größer das wird, umso schöner wird das Gefühl. So, und dann, wo ich mich dann nur noch daran erinnern kann, dass das wie so ein Schmerz war, von jetzt auf gleich, der durch meinen ganzen Körper geschossen ist. Wie so ein Brennen, wie so ein Stechen. Kennst du das Gefühl, wenn du Seitenstechen hast? So ein Stechen hatte ich. Da war plötzlich überall Schmerz. Und dann bin ich wach geworden. Und dann, wo ich mich dann noch dran erinnern kann, ist, dass eine Krankenschwester über mir stand, mein Gesicht gestreichelt hat und hat gesagt, Oliver, es wird wieder alles gut. Aha. Sei stark und es wird alles gut. Und heute weiß ich, dass das von einem Kumpel, von einem guten Kumpel von mir, die Mutter war. Was ich erst im Nachhinein dann erfahren habe, dass die mich kannte.
Ah, okay. Ach so, die war zufällig Krankenschwester.
Ja, genau. Also ich bin dann wieder wach geworden durch den Schmerz im Krankenhaus. Rechts neben mir war wie so eine Wand. Also wie so ein Vorflur von so einer Intensivstation oder wo du dann da reinkommst aus dem Krankenwagen raus. Und dann bin ich wieder weg. Bin ich wieder wie gefühlt eingeschlafen. Da war dann erstmal nichts. Also wie wenn du dich ins Bett legst und schläfst. Dann bin ich wieder wach geworden in einen Hubschrauber, wo mir jemand die Kopfhörer aufgesetzt hat. Und ich präg mir immer viel die Menschen, das habe ich schon immer gemacht. Ne? Und da habe ich das war ein Mann, der hat mir die Kopfhörer aufgesetzt und hat dann gesagt, Olli, kannst du mich hören? Wenn ja, dann zwinker mal. Und da habe ich dann gezwinkert. Und dieser Mann, der hatte so richtig stahlblaue Augen, also richtig alt, wie Terence Hill, von Bud Spencer und Terence Hill. Und dann ist der Hubschrauber gestartet. Und ich habe dann nur noch aus dem Fenster gucken können, so seitwärts. Und dann habe ich meine Stadt gesehen. Wir haben eine Marienkirche. Mühlhausen hat ganz viele Kirchen. Und dann ist der Hubschrauber gestartet und hat eine Kurve geflogen. Und dann habe ich noch mal mein Zuhause gesehen. Und da habe ich dann so realisiert, okay, jetzt ist wirklich was richtig Schlimmes passiert und das ist kein Traum.
Mhm. Bis dahin dachtest du noch irgendwie?
Es ist alles ein Traum. Also ich mache wirklich vielleicht in meinem Bett auf. Aber wenn du dann so dein Zuhause nochmal siehst und dann diese Hilflosigkeit, dass du nicht weißt, wo geht's jetzt hin, ne? Und
warst du da alleine? War da keiner bei, den du kanntest?
Nein, also das war wirklich, also ich war ja dann...
Wer soll denn da dabei sein?
Ja, es ist ja früh, um 5:30 ist der Unfall passiert.
Ja, vor allem,
super schnell.
Eine Stunde nach dem Unfall oder so.
Ja, und die haben ja nur die Erstversorgung gemacht und haben dann ja festgestellt, dass ich querschnittsgelähmt bin oder...
Haben die schon direkt gemerkt.
Das haben die dann da, denke ich, durch ein MRT-Voruntersuchung oder wie die das da gemacht haben. Die haben mich dann auf jeden Fall nach Bad Berka geflogen. Das ist eine Klinik, die Querschnittsgelähmte behandelt. Und dann bin ich ja ins Koma versetzt worden. Mhm. Und in der Koma-Zeit hatte ich anfangs wie ein Film wahnsinnige Albträume. Also das Schlimmste, was es gibt. Ich habe geträumt, dass meine Mutter umgebracht wird. Ich hatte den Kater, Miki hieß er, dass der erstochen wird. Völlig irrational, sage ich jetzt mal. Mhm. Diese Träume, die ich da hatte, also alle Menschen, die mir was bedeuten, wurden mir in meinen Träumen genommen. So, der nächste Traum, den ich hatte, war, dass ich in einem Krankenwagen liege. Also ich liege wie in so einem Krankenwagen drin und die Schiebetür ist auf. Und dann kamen meine ganzen Freunde, die haben wie in einer Reihe gestanden. Da kamen Freunde zu mir, gute Freunde, die gesagt haben, Olli, pass auf dich auf, sei stark, wir sehen uns wieder. Und ein Kumpel, der hieß Marco, den seine Mutter ist damals gestorben. Und für den war ich da. Da hatte ich mein Auto schon, aber mein Autoführerschein nicht. Und er hatte kein Auto und hatte einen Führerschein. Und ich wollte den immer irgendwie ablenken. Ich sagte, Marco, weißt du was, komm her, nimm mein Auto und fahr einfach mal rum, um dich abzulenken. Und der kam an meine Tür und hat gesagt, Olli, ich werde nie vergessen, was du für meine Mom gemacht hast. Ich bin für dich da, egal was ist. Mit der Sicht von heute habe ich da schon in diesem Krankenbett gelegen und habe das in der Koma nur anders wahrgenommen. Ich lag in meinen Träumen lag ich in diesem Krankenwagen. Und meine Freunde sind reingekommen und haben sich von mir verabschiedet. In Wahrheit lag ich aber in einem Krankenbett auf der Intensivstation.
Ach so,
okay. Man nimmt das nur in den Koma anders wahr.
Aber okay. waren die Freunde da?
Die waren wirklich da.
Die waren wirklich da.
Nur ich habe das anders geträumt. Also ich habe das wie ein Traum wahrgenommen, dass ich da liege.
Wie lange warst du dann im Koma?
Ich glaube, dass es zwei Monate waren. Oder? Also es waren Wochen. So, ich habe jetzt ganz genau, also ich glaube, dass es Wochen waren, ganz genau.
Aber du hast das, also du warst im Koma, als die Freunde da waren, aber das heißt, du hast im Koma, hast du ja schon etwas...
Also ich habe es wahrgenommen, nur nicht so wahrgenommen, dass ich in einem Krankenbett auf einer Intensivstation liege. Ich habe das wahrgenommen, dass ich wie in so einem Krankenwagen liege und meine Freunde kommen einzeln rein.
Aber du hattest ja die Augen zu.
Ja, ich habe die Augen zu gehabt, also die Augen waren zu in der Zeit, wo ich im Koma war. Aber ich habe das gehört. Ne? So, dann gab es aber auch die Zeit, hat meine Mom zu mir gesagt, dass ich im Koma auch die Augen geöffnet habe. Und die haben zu mir gesprochen. Ne? Mhm. Nur du nimmst das im Koma anders wahr. Und dann gab es diese Situation, diese, sag ich jetzt mal, zweite Nahtoderfahrung, wo ich... Kurz bevor ich aufgewacht bin. Es war so, ich hatte ja eine künstliche Beatmung, ich hatte einen Schlauch im Hals, weil ich aufgrund der hohen Lähmung nicht selbstständig atmen konnte. Und habe da eine Lungenentzündung gehabt. Und da gab es dann diesen Anruf bei meiner Mom, dass meine Überlebenschancen bei 5% stehen. Aufgrund der inneren Verletzungen, die ich hatte und dieser Lungenentzündung dann noch. Weil man muss sich das vorstellen, du hast ja diesen Schlauch im Hals. Wenn du eine Lungenentzündung hast, hast du diesen festen Schleim. Und die saugen dich ja da ab. Also die saugen dich ab, um den Schleim rauszuholen. Aber umso fester der Schleim ist, können sie den gar nicht absaugen. Wie soll das aus der Lunge rauskommen? Und da gab es diese Zeit, wo ich 3, 4, 5 Tage nur eine Überlebenschance hatte von 5%.
Boah, dann kann man ja richtig von einem Wunder sprechen, dass du hier sitzt.
Ja, also ich hatte Tausende von Schutzengeln. Und da gab es dann diese Nahtoderfahrung. Also für mich war es dann wieder wie ein Traum. Ich lag dann in diesem Krankenbett und bin von mir aus, also wie als wenn ich jetzt aufstehe, stehe auf und gehe aus diesem Zimmer raus. Dann bin ich aus diesem Zimmer rausgegangen und habe in dem Zimmer 6 Betten wahrgenommen. Und ich habe mich selber dort liegen sehen. Aber das war jetzt nicht für mich, das tut mir weh oder ich habe nicht mal drüber nachgedacht, warum liege ich da? Gar nicht. Ich bin dann einfach aus diesem Zimmer rausgelaufen, bin an den Schwesternzimmer vorbei und da war ein Fahrstuhl und ich bin in den Fahrstuhl eingestiegen und habe die Taste gedrückt, nach ganz oben zu fahren. Da ging diese Taste, ging die Tür auf und da war eine Leiter und ich bin die Leiter hochgegangen und war wie so eine Dachluke, so muss man sich das vorstellen. Und dann bin ich die Dachluke hoch und stand oben auf diesem Dach. Und dann bin ich selber zu dieser Dachkante gelaufen. Dann stand ich an dieser Dachkante und habe runtergeguckt von diesem Dach. Und dann, man kennt das ja von so Wohnsiedlungen, dass da so Müllcontainer stehen. Blauer, gelber Müllcontainer und schwarzer Mülleimer. Und der war von so einem Holzzaun umzäunt. Und da habe ich runtergeguckt. Und da hatte ich das Gefühl von mir aus, ich springe da jetzt runter. So wie ich diesen Anzug hatte, ich möchte in dieses Licht, hatte ich das Gefühl von mir aus, ich will da jetzt runterspringen.
Also du willst dich quasi
selbst
in diesem Nahtoderlebnis
möchte ich mich umbringen. Auch noch, also für mich war das Gefühl, wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich frei. Ich habe endlich, will meine Ruhe.
Achso, das heißt, Moment, aber das heißt, dieses, was ja wahrscheinlich schon so eine Art Nahtod- oder außerkörperliche Erfahrung war, dieses aus dem Zimmer da rauslaufen, das war aber nicht so vom Gefühl her so gut. Sonst wird es ja, ne? Also,
nein.
Das war...
Wie einen Ausweg finden, ne?
Genau, ja. Also ich wollte raus aus der Situation. Mhm. Ich habe erst auf dem Weg dann da in diesen Fahrstuhl und die Dachluke hoch, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Erst als ich da dann stand und habe runtergeguckt, da... Mhm. Ich will da jetzt runterspringen. Ich will meine Ruhe. Das lässt sich schwer, ich sage immer schwer erklären. Für mich war das einfach, ich springe da jetzt runter und dann ist Ruhe.
Das heißt, war dir in dieser Situation bewusst, dass du irgendwie im Krankenhaus bist? Also im Krankenhaus
ich wusste, dass es mir, aber ich wusste, dass es mir nicht gut geht.
Okay. Mhm.
Ich wusste, dass es mir nicht gut geht und ich wollte das alles nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, also dass ich querschnittsgelähmt bin oder egal was, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt da nicht. Mhm. Ich wusste nur, mir geht's schlecht. Mhm. Und als ich an dieser Dachkante war, war einfach nur dieses Gefühl, ich lasse mich jetzt einfach fallen, ich will dieses freie...
Eine Erlösung, ne?
Ja, genau. Mhm. Und man sagt ja immer, man kann viel erzählen. Ich habe dann ein Nahtoderlebnis gehabt und ich habe das und das und das gesehen. Mhm. Und ich habe den Beweis dafür, dass ich es hatte, ist meine Mom. Ich springe jetzt mal ein bisschen vor, um das zu erklären. Als ich dann aus dem Koma erwacht bin, oder ich mach's mal anders, ich bin dann aus diesem Koma erwacht und da kam eine Krankenschwester rein. Meine Mom stand neben mir am Bett und mein Vater saß auf dem Stuhl und hat meinen Arm gehalten. Und da kam eine Krankenschwester rein, die hatte so einen schrägen Bobschnitt. Und die kam rein und hat zu meiner Mom, oder hat dann zu mir gesagt, Oliver, du hattest einen schweren Verkehrsunfall und du kannst nicht mehr laufen und du kannst auch nicht mehr atmen. Und hat meine Mutter gefragt, wie ist denn die Aussicht? Und da hat die Frau gesagt, 24 Stunden Pflegefall.
Das hat die da vor dir gesagt?
Das hat die zu uns allen da in dem Moment gesagt, dass ich 24 Stunden Pflegefall.
Du warst aber gerade aus dem Koma.
Also für mich selber war ich gerade erwacht. Meine Mom und mein Vater hat gesagt, dass ich auch schon vorher, also ich habe dann, die haben meine Lippen benässt und ich habe dann auch mit meinen Augen mit denen kommuniziert. Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Mhm. Und diese Frau, die dann zu mir dann gesagt hat, als ich dann wach war, das gesagt hat, die hat das auch an dem Tag, als mein Unfall passiert ist. Meine Mom hat erst zwei Tage später vor meinem Unfall erfahren.
Was?
Ja. Meine Mom war bei einer Freundin in Rudolstadt übers Wochenende. Sie ist Freitag weggefahren nach Rudolstadt und ich bin den Samstag da zur Party gefahren. Und wir haben immer miteinander kommuniziert. Mama, pass auf, ich bin jetzt von der Disco wieder gut nach Hause gekommen. Gab es eine SMS. Sie hat mir geschrieben, Olli, ich bin in Rudolstadt angekommen. Gab es eine SMS. Und meine Mutter hat den Samstagmorgen keine Nachricht von mir gekriegt. Und da war sie schon verdutzt, was jetzt... die Bindung zwischen mir und meiner Mom angeht.
Und Entschuldigung, dieser damalige Freund, der dafür verantwortlich war für diesen Unfall, der hat nicht deine Familie informiert?
Oder? Nein, also er lag dann selber da im Krankenhaus, er hatte eine Platzwunde gehabt, ne? Er lag dann da im Krankenhaus. Und meine Mom hat dann, ich erzähle jetzt mal so, wie sie es mir dann erzählt hat, sie hat den Samstag keine Nachricht von mir bekommen und war dann den ganzen Tag wie ferngesteuert und musste immer nicht denken. Und dann in der Nacht von Samstag zu Sonntag hat sie in dem Bett gelegen und ist früh um 4 aufgestanden, ist zu ihrer Freundin ins Zimmer gegangen und hat gesagt, ich muss jetzt nach Hause fahren. Und wenn ich nach Hause komme, sind auf den Anrufbeantworter Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, dass Olli was passiert ist.
Hatten die damals, so war das noch mit Handy noch nicht so oder was? Weil
nein.
Ich würde auch denken, deine Mutter hätte mal angerufen bei dir.
Ja, also sie hat schon probiert, mich anzurufen und hat eine Nachricht geschrieben, aber mein Telefon war aus.
Ach so, dein Handy war aus, okay.
Genau, und
ja,
so, und so
ja, haben okay, sie... okay, dann ist ja klar, dann macht sie sich
Sorgen. Ich finde, diese Mutter-Kind-Bindung, sagt man ja eh, ist super krass. Mhm. Und ich finde, also, dass deine Mama einfach gefühlt hat auch, ne? was Schlimmes passiert ist und so. Das ist
und sie ist dann wirklich, hat sich dann ins Auto reingesetzt, ist nach Hause gefahren. Und dann waren auf den Anrufbeantworter 10, 20, 30.
Also es war genauso, wie sie es
so wie sie es gesagt hat. Und sie ist dann nur noch hingegangen und hat auf die Taste gedrückt, dass die Nachrichten abgespult werden, also abgespielt werden. Und dann hat sie sich nur auf die Treppe gesetzt und dann war, die Polizei war mehrfach dran, Krankenhaus Mühlhausen, Frau Arm, melden Sie sich bitte bei uns, Ihr Sohn hatte einen schlimmen Verkehrsunfall. Dann hat Bad Berka probiert anzurufen bei uns zu Hause und die haben dann auch gesagt, melden Sie sich bitte bei uns, Ihr Sohn liegt hier im Krankenhaus, der liegt im Koma. Und meine Mutter hat wie nur noch da gesessen, die hat das ganze Haus zusammengeschrien, hat sie gesagt. Und das, was sie dann gemacht hat, sie hat meinen Bruder angerufen und hat gesagt, Jens, so hieß mein Bruder, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Die sind dann erstmal zur Polizei gefahren, weil die Polizei gesagt hat, sie soll erstmal dahin kommen. Ist sie zur Polizei gefahren, die Polizei hat gesagt, sie müssen ins Krankenhaus nach Mühlhausen, weil da noch Sachen von mir sind, die da noch liegen. Und da ist mein Bruder und meine Mom ins Krankenhaus gefahren. Die sind dann auch zu den Ronny, so hieß er damals, in das Zimmer reingegangen und haben gefragt, was ist passiert. Und hat er das gesagt, dass er gefahren ist und es ist ein Unfall passiert. Meine Mama gesagt, warum hast du das gemacht? Und er konnte dazu nichts sagen, hat nicht mehr gesagt, es tut mir leid oder egal was. Und dann sind mein Bruder und meine Mutter und meine Schwägerin, also von meinem Bruder die Frau, dann nach Bad Berka gefahren, in das Krankenhaus. Und dann ist meine Mama, mein Bruder, meine Schwägerin dann rein in mein Bett. Und da kam dann auch die Stationschefin da von der Querschnittsabteilung. Und die hat dann zu meiner Mama und zu meinem Bruder gesagt, auch ihr Sohn ist querschnittsgelähmt, kopfabwärts gelähmt, künstlich beatmet und 24 Stunden Pflegefall.
Auch mit der künstlichen Beatmung, das sollte so weitergehen?
Ja, genau, weil die Verletzung war so groß, dass man in die Zukunft gar nicht reingucken konnte. Wir können ihm nicht versprechen, dass er wieder atmen wird, dass er seine Arme bewegen wird. Gar nichts. Und da ist das, mein Bruder hat dann da zu der Ärztin gesagt, sie kennen meinen Bruder nicht, der schafft das.
Ja.
Und ich hatte zu meinem Bruder nie eine große Bindung. Eigentlich erst die letzten 3 Jahre jetzt, also er ist verstorben an Krebs. Und das ist so, ich habe mir immer eine Bindung zu meinem Bruder gewünscht. Und mein Bruder hat 2 Sätze gesagt, die mich bis heute begleiten und die mir immer wieder Mut machen, dass ich nicht aufgebe und das ganze Film mache. Der Satz, dass er gesagt hat, er glaubt an mich. Also, ich schaffe das. Ich war DDR-Flüchtlingskind und ich hatte nie viel Zeit mit meinem Bruder. Wir haben uns immer nur mal gesehen, einmal im Jahr, vielleicht zu seinem Geburtstag oder sowas. Und dass er so doll an mich geglaubt hat, dass er sagt, er schafft das. Hätte ich nie von ihm gedacht, ne? Und als er gestorben ist vor 3 Jahren, meine Mutter sagte immer zu mir, Olli, so oft, und ich bin so stolz auf dich. Das sagen mir so viele Leute. Und mein Bruder hat dann damals gedacht, den Krebs besiegt zu haben. Wir haben dann an den Grillabend gesessen. Hat er dann zu mir gesagt, Olli, komm mal bitte her zu mir. Und dann hat er mich in den Arm genommen und gesagt, ich bin so stolz auf dich. Und das ist das, warum ich jetzt nach außen gehen will.
Ach, du gehst erst seitdem so nach außen.
Ja, genau. Na, weil ich denke, dass er darauf, dass er stolz auf mich wäre, dass ich das Ganze mache. Und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Nahtoderfahrung. Ich bin dann irgendwann aus der Intensivstation raus und war auf einem normalen Zimmer. Und das war dann im Herbst. Und hat meine Mutter gesagt, komm Olli, wir gehen mal spazieren. Und da konnte ich selbst noch nicht fahren, weil ich noch nicht so viel Kraft hatte, den Beweis zu bringen, dass es sowas gibt, Nahtoderfahrung, dass man seinen Körper verlassen kann. Und dann sind wir da aus so einem Waldgebiet raus und dann laufen wir auf das Intensivstationengebäude zu. Und dann gucke ich da hoch und dann sage ich zu meiner Mama, Mama, da oben habe ich gestanden. Und dann sagt die, wieso? Wie hast du da oben gestanden? Sag ich, Mama, wenn wir jetzt um die Ecke kommen, da stehen Mülleimer da, die umzäunt sind von den Holzzaun. Ein gelber Mülleimer, ein blauer, also so Müllcontainer. Und dann kommen wir rum und dann standen die genauso da.
Ja, also genauso, wie du es gesehen hast. Ne?
Und meine Mutter ist dafür, sag ich mal, der Zeuge, dass sie sagen kann, ja, so war das.
Ne? Also deine Seele, dein Bewusstsein war quasi dort, auch ja, dein
genau.
Körper nicht dort war.
Genau. So, weil ja viele Menschen nicht daran glauben und sagen, ja, wenn man es selbst nicht erlebt hat, gibt es Menschen, die können sich nicht reinversetzen.
Ja, voll. Ich meine, und wenn du jetzt nicht diesen Beweis im Außen hättest, in Anführungszeichen, könnte man ja auch immer noch sagen, so der Körper macht da irgendwelche chemischen Reaktionen und bla bla bla. Aber so hast du ja diesen, diesen Beweis oder so, ne?
Ja.
Ich meine, ich hätte auch mal gelesen, es gibt so irgendwelche Untersuchungen mit Nahtoderlebnissen, wo die halt dann irgendwelche Nummern oben auf irgendwie auf so ein Gestänge vom Bett halt machen, um zu gucken, ob die Leute dann die Nummern wissen halt, weil sie ja, wenn du unten bist, kannst du es nicht sehen. So.
Ja, genau.
Und so ähnlich ist das ja jetzt. Ne? Du hast da ja irgendeine Information gehabt, die du eigentlich nicht hättest haben können. Unabhängig davon, dass du es wiedererkannt hast jetzt so.
Ja.
Ne? Aber wenn du es jetzt jemand externem irgendwie...
Ich habe es auch erst in dem Moment wirklich wahrgenommen, als wir dazu dahin gelaufen sind. Ich habe das gesehen. Da habe ich das erst für mich selber wahrgenommen. Ich habe wirklich meinen Körper verlassen.
Das heißt, du dachtest bis dahin noch, das war ein Traum.
Das war ein Traum.
Das war dann quasi erst durch die Konfrontation mit der Realität, dass du gemerkt hast, ah, okay, es könnte noch was anderes gewesen sein.
Ihr kennt ja bestimmt das Gefühl von so einem Déjà-vu. Ne? Und das war für mich, in dem Moment war es erst ein Déjà-vu, als ich gesehen habe, boah, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Und als wir um die Ecke gekommen sind und die Mülleimer haben genauso da gestanden, da wusste ich, das war kein Déjà-vu, das war auch kein Traum. Woher soll ich das wissen? Ich war noch nie da. Und
wie lange war das nach dem Unfall? Weil du konntest ja zumindest schon wieder rausgehen. Ja,
das war dann 4 Monate nach meinem Unfall.
Okay.
War das, dass ich da gelegen habe. Und der Ansatz, dass ich jetzt überhaupt so körperlich fit bin und dass ich das Ganze geschafft habe, war, wie ich es vorhin gesagt habe, als diese Ärztin kam, als ich aus dem Koma erwacht bin. Und die Ärztin stand dann an meinem Bett und hat gesagt, ich bleibe 24 Stunden Pflegefall.
Die haben auch gar kein, also die hat gesagt, das ist so, also das bleibt
ja,
so.
Also sie, die machen mit der Sicht von heute, kann ich es auf einer Seite auch verstehen. Was bringt das, wenn da jetzt ein Arzt steht und sagt, das wird wieder, du kommst wieder auf die Beine oder du wirst wieder fit oder du wirst selbstständig sein oder irgendwas.
Ja, ist ein Mittelweg, ne?
Ist so ein Mittelweg und die war, aber die war halt sehr trocken. Meine Mutter hat diese Frau auch in dem Moment verflucht.
Ja, weil was für ein Schock für dich, also irgendwie so, wie sich das anhört, hast du ja ein traumatisches Erlebnis nach dem anderen. Genau. Allein diese Situation ist ja auch völlig traumatisierend. Ja.
Wie hast du denn das dann in dem Moment wahrgenommen?
Ich habe es für mich nicht schlimm wahrgenommen, gar nicht, also ich war so völlig leer.
Weil du gar keine Gefühle mehr hast?
Ich hatte keine Gefühle, ich war völlig neutral, also wie als wenn es dir scheißegal ist. Was mir dann aber wehgetan hat, das war, als diese Aussage kam und meine Mutter stand neben mir am Bett, wie sie mich dann angeguckt hat und hat sich dann zum Fenster rausgedreht, hat die Brille hochgenommen, hat die Tränen weggewischt. Das war für mich, da habe ich für mich gesagt, und das ist dieser Funken Hoffnung, den ich dann habe oder für mich hatte. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass meine Mutter ihr Leben für mich aufgeben muss. Das hat sie nicht verdient. Ne? Sie hat, ich habe dann für mich gesagt, also für mich selber, mir ist jetzt scheißegal, was kommt. Ich mache das für meine Mom. Und dann bin ich auch, ohne jetzt mal einen Funken Hoffnung zu haben, ich war völlig neutral. Ich habe jetzt gesagt, ich lasse das jetzt alles über mich ergehen und ich warte, was kommt. Aber ich möchte nicht, dass meine Mom für mich ihr Leben aufgibt. Und da habe ich für mich beschlossen, ich gebe mir ein Jahr Zeit. Für mich gedanklich. Weil dann kam auch ein Oberarzt. Und der Oberarzt hat damals, war der Dr. Ebert, der hat mich operiert. Und mein Vater und meine Mom haben sich bei denen dann nach dieser Aussage Tage später einen Termin geholt und haben den Arzt gefragt. Und das sagt mein Vater mir bis heute. Olli, der hat gesagt, wenn ihr Sohn stark ist, alles, was innerhalb von einem Jahr wiederkommt, das bleibt auch. Er muss nur am Ball bleiben.
Krass.
Und diesen Arzt, dem, also er hat ja mein Leben mit der Sicht von heute, wie fit ich bin, ja gerettet, weil er hat mich ja operiert. Er hat sich die ganze Mühe gegeben.
Operiert jetzt bei diesen Rückenmarks-Querschnittssachen oder was war denn mit den anderen Sachen, die in deinem Körper noch waren?
Die Risse, ich sag jetzt mal in der Leber und sowas, das ist von selbst verheilt.
Okay.
Na, also die inneren Verletzungen, was die Risse waren, die sind von selbst verheilt. aber mein Genick zu operieren.
Das hat dann dieser Dr.
Ebert gemacht? Das hat dieser Dr. Ebert gemacht. Und die haben wie einen künstlichen Wirbel gebaut, die haben aus meinen Hüftknochen ein Stück rausgenommen. Da habe ich so eine kleine Narbe, merkst du auch, wie so eine Kante. Kann ich euch nachher mal zeigen, könnt ihr mal drüber fassen, wie groß das ist. Und daraus hat der einen künstlichen Wirbel gebaut. Was aber war, mein Rückenmark hat wie so eine Quetschung erlitten. Ne? Also nimm einen Gartenschlauch und stell dich mit dem Fuß ein bisschen drauf. Was passiert am anderen Ende? Es kommt weniger Wasser raus. Und so muss man sich das vorstellen mit den Nerven. Und für mich war es dann Tage später, was ich ja schon vorab mal erzählt habe, mit diesen Funken Hoffnung. Ich war tagelang völlig neutral. Die sind gekommen, die haben mich, die haben diesen langen Schlauch, das ist so ein langer Schlauch, den sie dir in die Lunge reinschieben durch diese Öffnung und saugen dich ab. Das ist so ein schlimmer Schmerz. Also ich habe wirklich, du kannst ja nicht mal schreien. Du hast ja einen Schlauch im Hals.
Aber da wird man nicht betäubt und nicht.
Nein, gar nicht. Können die ja nicht. Also ich hab Schmerzmittel gekriegt über einen Einlauf. Also habe ich Schmerzmittel gekriegt. Ne? Diese ganzen Medikamente, also ich habe da ein Antibiotika gekriegt für die Lungenentzündung, Schmerzmittel, das lief. Ich hatte zig Geräte um mich rum. Das ganze Bett war voll. Da war schon kein Platz mehr. Die haben die Geräte zwischen meine Beine gelegt, weil die schon gar nicht mehr wussten, wohin damit, mit den ganzen Medikamenten, womit die mich vollgepumpt haben. Und eines Tages bin ich aufgewacht. Und das ist so, wie soll ich das sagen? Ich konnte ja 19 Jahre laufen. Und das ist ja wie eine Gewohnheit. Also es gibt, jeder Mensch hat eine Gewohnheit, einen Tick. Du wachst früh auf, was machst du als allererstes? Du bewegst deine Beine, du streckst dich oder egal was. Und ich bin dann früh aufgewacht und dann war das für mich so, konnte ich jetzt meinen Finger bewegen? Und ich konnte ja auch nicht groß runter gucken. Ich konnte ja nicht mal meinen Arm heben, gar nichts.
Ach so, du konntest auch den Kopf nicht so?
Nein, gar nicht. Ich habe ja wie nennt's denn da, so eine feste Halskrause gehabt. Ja. Und ich konnte auch meine Arme, ich konnte nichts bewegen. Die Schwestern sind alle 4 Stunden gekommen, haben dich in irgendeine Position gelegt, damit du dich nicht wund legst. Ich konnte keinen Arm bewegen, ich konnte nicht atmen, nichts. Das Einzige, was ich konnte, war, ich konnte nur hören und meine Augen bewegen. Also zwinkern.
Das ist ja wie im Gefängnis, ne?
Ja, das ist wie Knast. Lass dich an den Strand bis zum Hals einbuddeln.
Und dann so hat es sich auch angefühlt. Ne?
Ja, genau.
Also es war jetzt nicht.
Nein, das ist genau nicht so ein guter Vergleich,
wie man es sich vorstellt.
Ja, und jetzt stell dir vor, du lässt dich bis zum Hals einbuddeln und dann lass dir noch deinen Mund zukleben.
Und hast du da auch mal so den Gedanken gehabt, du willst nicht mehr leben?
Da komme ich jetzt gleich. Okay. Komme ich jetzt gleich zu. Also den Gedanken, dass ich nicht mehr leben will, den hatte ich nicht über den ganzen Tag. Also ich bin halt einfach nur, ich habe meine Augen zugemacht, wenn ich das nicht sehen wollte. Als ich aus dem Koma erwacht war, ich war völlig leer und völlig neutral. Ich lasse das jetzt einfach, ich habe da eh nichts mehr zu verlieren. Ich lag wirklich nur noch da und das war wie so ein Tagesablauf. Früh sind sie gekommen, haben dich gewaschen, haben dich auf Seite gedreht, haben dich mehrfach am Tag abgesaugt und dann war wieder abends und du hast geschlafen.
Und was hast du tagsüber dann? Warst du denn relativ klar?
Ja, ich habe Besuche gekriegt. Also
aber du warst so klar, wie du jetzt bist?
So wie ich jetzt bin.
Ach krass, ich dachte, das wäre dann vielleicht noch ein bisschen auch durch die Medikamente und so.
Und also konntest du noch?
Nein, ich konnte gar nichts.
Gar nichts?
Nein, ich konnte wirklich, du kriegst
nur
ja...
Nur gucken quasi.
Ja, genau. Also du hast ja so Psychopharmaka, das kriegst du da schon mit in die Infusion rein, dass du wahrscheinlich hier nicht durchdrehst oder gedanklich irgendwas, weshalb ich wahrscheinlich auch so leer war, so neutral. Mhm. Aber was immer schlimm war, wenn meine Freunde gekommen sind, die sind gekommen, ich hatte durch die ganzen Medikamente eine total trockene Haut. Und wenn da plötzlich Freunde kommen, mit denen du früher auf Party warst, mit denen du tanzen gegangen bist, wo du Schlägereien erlebt hast und so wieder halt so bist, ne? Und plötzlich kommt so jemand, den du früher verteidigt hast, weil er eine drauf gekriegt hast und jetzt legst du da und der kommt und der cremt deine Hände ein. Und redet mit dir. Olli, wie geht's dir denn? Und pass, die haben immer dasselbe gesagt. Was sollen sie auch groß sagen? Und du liegst da und der Gedanke, die können sich jetzt ins Auto setzen, können nach Hause fahren. Also das, was mir gefehlt hat, einfach nur mein Bett. Ich wollte einfach nur mein Bett. Ich wollte meinen Kater um mich rum haben. Das waren so die Gedanken, die mir sehr schwer gefallen sind. Aber du ignorierst das. Du denkst da nicht dran. Und was dann für mich so dieser Funke Hoffnung war, ich bin dann irgendwann früh aufgewacht und habe gedacht, ich kann meinen Finger bewegen. Zuckt da irgendwas? Und dann kamen die Schwestern rein und die haben dich dann immer gefragt, Olli, geht's dir gut? Zwinker einmal, ist irgendwas? Und dann habe ich dann versucht zu zwinkern, um mich irgendwie bemerkbar zu machen. Und mein Vater, als ich meinen Unfall hatte, war mein Vater gerade im Urlaub in Binz in der Ostsee. Und der hat einen Anruf gekriegt. Ihr Sohn hat einen Unfall gehabt. Also nee, meine Mutter hat ihn angerufen. Und der hat seinen Urlaub abgesagt und ist sofort vom Urlaub zu mir hingekommen. Der hat sich ein Zimmer genommen. Der war die ganze Zeit bei mir, in meiner Koma-Zeit, bis ich aufgewacht bin. Hat der an meinem Bett gesessen, von früh um 8 bis abends um 8.
Und das war kein künstliches Koma, wo die dich wieder rausgeholt haben, sondern die wussten ja gar nicht, wirst du wieder wach, ne?
Genau, richtig.
Ach, das war kein
künstliches Koma. Also die haben mich natürlich ins Koma reinversetzt, durch den Unfall. Denn ein Koma ist ja auch dafür da, dass der Körper sich erholen kann. Die versetzen dich da rein. Aber es war tatsächlich so, sie haben mich ins künstliche Koma reinversetzt. Aber ich bin ewig erstmal nicht wach geworden.
Also es hätte wirklich sein können, dass du...
Dass ich auch so bleibe.
Ach, krass.
Ne? Also die haben dann was gespritzt, dass ich wiederkomme, aber ich bin nicht so, das kann nur das erzählen, was meine Eltern mir dann erzählt haben, dass ich so nicht wiedergekommen, wie die Erwartung war. Mhm. Und dann, wie gesagt, dann war das dann irgendwann, kam dann frühst mein Vater rein und der kam dann auch, hat mir mein Gesicht gestreichelt und hat ein Buch gelesen, hat immer da gesessen und dann habe ich mich bemerkbar gemacht, dass ein Finger zuckt. Mhm. So. Und dann kam dann auf einmal, hat mein Vater eine Krankenschwester geholt und hat gesagt, Olli, zuck nochmal mit dem Finger. Und dann war es nur der kleine Finger. Und da war für mich, boah, da kommt ja was. Zwei Tage später war es dann auf einmal die Hand, die ich bewegen konnte.
Krass.
Und dann kam dann, du hast auch jeden Tag, also das ist ein geregelter Ablauf. Ich wusste, früh um 9 kommen die Physiotherapeuten, die dich durchbewegen. Dann kommen die Ergotherapeuten, die was mit dir machen. Von 15 bis 17 Uhr kommen die Besucher und irgendwann. Und du kannst dich ja nicht mal äußern, wenn du was nicht willst. Na, und irgendwann war der Punkt, ich wollte meine Freunde nicht mehr sehen. Weil die können nach Hause, du kannst es nicht. Ne? Und und dann kam dann die Schwester und dann haben die mit mir Übungen gemacht. Ne? Ich konnte dann meine Hand bewegen. Da haben die ihre Hand draufgelegt, dann musstest du immer hoch und runter machen, hoch und runter machen. Irgendwann kam dann rechts die Hand, die ich bewegen konnte. Und das ging dann so weit, dass ich tatsächlich meine Arme heben konnte.
Ne? Krass, ich kenne das.
So, und du lagst dann aber da und irgendwann, jetzt kommt der Punkt, wo ich dann nicht mehr leben wollte.
Ach so, der kommt dann noch?
Der kommt dann noch. Also, das war mal so ein Zwischending zwischen, ich möchte meiner Mutter die Erfüllung machen, dass ich wieder werde, dass sie mich nicht pflegen muss. Und dem, es geht nicht schnell genug. Also, du hast ja dann plötzlich, du willst dann immer mehr. Ne? Aber du weißt nicht, wie fit wirst du. Und ich wollte diesen scheiß Schlauch loswerden. Ne? Und da war dann irgendwann, war es dann eines Nachts, dass ich in diesem Zimmer gelegen habe und tagsüber sind ja mehr Schwestern da, die umhermachen und nachts ist, eine Krankenschwester auf 20 Intensivstationen-Patienten. Und ich kannte dann den Tagesablauf und ich wusste, wenn die jetzt bei mir war, ist die in das nächste Zimmer gegangen und hat die Patienten gedreht und hat da gemacht. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich dann meine linke Hand gegriffen habe und habe den Beatmungsschlauch rausgezogen.
Ach okay, krass. Ich dachte, es wäre nur in Anführungszeichen jetzt in der Gedankenwelt, aber das
Nein.
ist quasi das...
Ich habe dann von mir aus den Schlauch rausgezogen, weil ich nicht mehr wollte. Also ich wollte das alles nicht mehr und habe diesen Schlauch dann, den Atemschlauch rausgezogen und natürlich fällt dann die Lunge zusammen, du kannst ja nicht atmen. Um mich rum haben plötzlich die ganzen Geräte gepiept. Ne? Also war dann hier piep, 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 wie du es kennst aus einem Film. Und dann war ich weg. Also war die Luft dann weg.
Wie lange hat man denn da Zeit?
Ich sag mal so, wie es jetzt im realen Leben ist, wenn du jetzt plötzlich ertrinkst. Und
ja, das ist ja nicht viel. Deswegen.
Nee, das sind 4, 5, ich sag mal, man sagt ja, alles, was über 4 oder 5 Minuten ist, schädigt ja dein Gehirn. Mhm. So. Wie lange das war, kann ich dir nicht sagen. Also ich war dann nur weg und ich weiß dann nur, am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht. Man hatte so Bettgitter. Ne, so Bettgitter, wo dann meine Arme mit so, wie so eine Binde, also Gott. Die haben dann meine Arme festgemacht.
Das ist ja schrecklich.
Dass ich dann so da lag und da kam auch der Oberarzt, hat mit mir geredet, meine Mutter war da.
Wussten die, dass das bewusst von dir war?
Ja, weil von alleine geht der Schlauch nicht raus.
Ja, aber hätte ja sein können, keine Ahnung, bis gerade, wie auch immer, also dass es trotzdem versehen war.
Ja, genau. Nee, also die wussten dann, dass ich das von mir aus gemacht habe, weil der Schlauch kann ja nicht von allein rausrutschen, weil ich konnte ja nur meine Arme bewegen, aber ich konnte meinen Oberkörper nicht. Es ging nur die Arme. Und dann waren dann diese Bandagen da an dem Bettgitter festgemacht und dann haben sie mir erklärt, Oliver, du kannst das nicht machen. Meine Mutter hat da gestanden, hat geweint, hat mein Gesicht gestreichelt. Mein Vater stand dann da und hat gesagt, Olli, mach das bitte nicht. Und dann kam dann wieder dieser Oberarzt, Dr. Ebert, und ein Psychologe. Jetzt komme ich nicht mehr drauf, vielleicht kommt mir das in Gesprächen. Ich hatte dann auch einen Psychologen, der mir dann zugewiesen wurde. Und der hat zu mir gesagt, Olli, du kannst jetzt schon so viel, du kannst deine Arme bewegen. Gib den Ganzen doch bitte einfach Zeit. Und dann kam wieder dieser Gedanke, okay, ein Jahr, ich probiere es, aber das über dich ergehen zu lassen, diese ganze Prozedur, dieses immer Absaugen.
Wie lange war das nach dem Unfall?
Dass ich mir den Schlauch da rausgezogen habe, ja, ich sage jetzt mal, aus dem Koma erwacht, die dritte Woche vielleicht oder vierte Woche.
Okay, so zeitnah. Okay, dann war das wahrscheinlich für die eine relativ starke Entwicklung, dass du die Arme wieder bewegen kannst.
Weil aber mir ging es nicht schnell genug.
Nee, aber es war doch wahrscheinlich, objektiv gesehen, war das schon...
War schon viel.
Aber dir selber kam das ja wahrscheinlich auch ewig vor. Weil
ja, die Zeit also vergeht ja nicht, ne? Ja, du liegst halt da, um dich rum passiert nichts. Ja. Du kannst nur aus dem Fenster gucken. Also so ein Tag ist wie eine Ewigkeit.
Ja, das glaube ich.
Das ist so wie eine Ewigkeit.
Fernsehen oder so?
Ja, du hast so einen Betttisch gehabt, wo so ein Fernseher war. Ne? Das war so ein ganz kleiner Bildschirm und dann konntest du die Schwester, die hat mich gefragt, soll ich weitermachen? Und dieses Gefühl, was ich dann auch hatte, dadurch, dass ich mich nicht bewegen konnte, du sehnst dich nach den kleinsten Sachen. Ich habe mich danach gesehen, kennt ihr diese Ausmalbilder, die man so als Kind ausmalt, wo man nicht über die Linie malen soll? Ich habe mir einfach nur gewünscht, ich möchte ein Ausmalbild malen. Also solche Gedanken kamen mir. Ne? Du willst die simpelsten Sachen, die du als Kind machst. Und da war dann irgendwann der Schritt wieder mehr selbstständig zu werden. Ich wusste, okay, den Schlauch darf ich mir nicht rausziehen, weil du schädigst dir damit auch in dem Moment, wo du es rausziehst. Ja, ne? Ich wusste, okay, den Schlauch kann ich schon mal nicht rausziehen, kriege ich Ärger. Meine Mom möchte das nicht. Wie kann ich das dann anders machen? Und du hast ja dann über den ganzen Tag Langeweile, du hast nichts zu tun. Und da habe ich dann für mich gesagt, okay, ich probiere mich jetzt einfach abzulenken, indem jedes Mal, wenn die Beatmungsmaschine Luft reinpumpt, versuche ich gegen anzuhalten. Also, dass du dann da liegst, die pumpt die Luft rein und ich versuche gegen anzudrücken. Also, dass du versuchst, die Luft...
Ja, aber warum? Was war dein Motiv?
Mein,
also, weil du gesagt hast, gerade aus Langeweile.
Ja, du liegst da und kannst nicht machen. Ne, der Fernseher läuft und dann habe ich dann gedacht, was kannst du machen? Da gab es hier die, wie ihr das hier habt, mit diesen Deckenplatten. Dann habe ich mich damit beschäftigt, die Deckenplatten zu zählen. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, jetzt rechnest du die Deckenplatten mal zwei oder mal drei oder irgendwie. Du versuchst dich gedanklich abzulenken. Mhm. Und dann habe ich dann immer gedacht, okay, jetzt tu die Beatmungsmaschine in der Luft reinpumpen, jetzt probierst du einfach mal so dagegen anzuhalten. Und das habe ich gemacht über den ganzen Tag. Und was habe ich dadurch gemacht? Indirekt. Ich habe indirekt meine Lungenmuskulatur trainiert. Mhm. Und dann war das wie mit meinen Fingern, wo ich irgendwann früh aufgewacht bin und ich kann Finger zucken, dass ich früh aufgewacht bin.
Ach so, dass du atmen konntest, nee.
Und du machst das ja, also ich sag mal, wenn du dich jetzt abends ins Bett legst, ist das ja wie so ein Reset für den Tag und du fängst den nächsten Morgen neu an. Und das ist ja, ich habe 19 Jahre lang bin ich gelaufen, ich habe geatmet, alles. Und ich bin früh aufgewacht und habe unbewusst Luft geholt. Also dass so dieses Unbewusste war dieses... Und dann kam dann wieder die Schwester, mein Vater war da, und dann wieder mit den Augen. Und dann habe ich versucht, wie kannst du das mitteilen? Du kannst ja nicht reden. Und ich habe dann immer so... Und dann, mein Vater, kannst du Luft holen? Und ich... Und dann kam dann die Krankenschwester und hat wie so ein Tuch an die Nase gehalten, ne? So, dass du das siehst. Und ich sag, und man hat es auch in meinen Nasenflügeln gesehen, dass dieses ging. Und dann kamen die Schwestern, kam der Oberarzt und die haben dann geguckt, okay, was machen wir als nächstes? Und dann haben die das gemacht, da haben die diese Beatmungsmaschine abgemacht, dieser Aufsatz ist trotzdem drin geblieben. Und das nennt sich künstliche Nase. Dass wenn du das drauf machst, wie jemand, der jetzt Kehlkopfkrebs hatte, haben die ja auch wie so ein Loch, ne, wo die dann dadurch atmen. Ne? Und dann haben die so eine künstliche Nase drauf gemacht, um zu gucken, kann ich wirklich Luft holen? Die Beatmungsmaschine war weg und ich konnte wirklich... Aber nicht jetzt durchweg. Also die haben jetzt nicht den Schlauch abgemacht, die mussten den schon wieder dran stecken. Und dann habe ich Atemtraining gemacht. Da kriegst du so ein Plastikding, also wie so ein Plastikbehälter, sind drei Bälle drin. und da pustest du rein. Oder drehst es rum und atmest. Und dann gehen diese Bälle hoch, wo du das trainieren kannst. Wenn alle Bälle oben sind, ist deine Lunge voll funktionsfähig. Und dann jeden Tag mit diesem Ding trainiert, bis dann der Tag kam, als der Oberarzt reinkam und hat gesagt, Olli, wollen wir den Beatmungsschlauch heute mal versuchen, einen halben Tag wegzulassen. Und dann war der weg. Und mit dieser Nase da drauf, war das dann so, die haben dann diesen Beatmungsschlauch rausgemacht und dann konntest du ja auch reden. Und das Erste, was ich da gemacht habe...
Du konntest dann was?
Dann konntest du ja erst reden. Da ging das ja.
Das lag an dem Schlauch?
An dem Schlauch. Mit dem Beatmungsschlauch kannst du nicht reden. Das lag nur an diesem Beatmungsschlauch.
Ach, krass.
Und dann war das dann so, dass dann frühst mein Vater da war, meine Mama, der Oberarzt, und dann haben die diesen Schlauch rausgemacht. Und das Erste, was ich da wirklich gemacht habe, ich habe richtig tief aufgeholt. Ich habe euch alle lieb.
Krass.
Das war so der erste Satz. Und dann wieder meine Mom da gesessen und dann die Tränen. Ne? Und da wusste ich, die ist jetzt stolz auf mich. Also ich, auch mein Vater, wie die dann da gesessen haben. Und dann wieder tief Luft geholt. Und der zweite Satz war, kann ich wieder Auto fahren? So, das, ich wusste ja nicht, was kann ich jetzt sagen dem, was sagst du? Und das war dann so dieses, kann ich wieder Auto fahren? Natürlich gleich wieder den Oberarzt angeholt, der Dr. Eber. Wird mein Sohn wieder Auto fahren können? Das war die Frage, die er hatte.
Krass, du hattest jetzt diese traumatische Erfahrung nicht nach dem Motto, ich setze mich nie wieder in ein Auto?
Oder? Nein, das gar nicht. Also ich hatte auch keine Angst. Ich hatte da null Angst vor. Natürlich kam da der Arzt und dann konnte ich ja Fragen stellen. Na, und dann war die erste Frage, werde ich wieder Auto fahren können? Und da hat der Dr. Ebert zu mir gesagt, diesen Arzt bin ich bis heute dankbar, weil der auch menschlich, der hat dir zugehört und der hat mir Hoffnung gemacht. Nicht wie diese andere Ärztin.
Ja.
Und ich bin ja auch da auch nicht böse. Also der Ärztin, man versteht das ja. Die können jetzt nicht Hoffnung machen, gar nichts. Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, Oliver, wenn du wieder Auto fahren willst, dann brauchst du Armkraft. Das geht. Mit einem Umbau, aber da brauchst du so viel Armkraft, dass du deinen Körper bewegen kannst, dass du den umsetzen kannst. Und ich war früher Sportler von meinem Unfall. Ich habe Gewichtheben gemacht. Auf seitens meines Vaters immer zum Sport getrimmt worden. Ne? Was ich ja schon in der Vorfrage da, oder die Fragen, die ich euch da geschickt habe, ne? Dass ich seitens meines Vaters, sag ich jetzt mal, eine Erziehung hatte, wo er mir immer das Gefühl gegeben hat, ich muss mehr machen, ich muss was aus mir machen. Ne? Und er hat mir immer gesagt, wie toll und stark wie er ist und was er alles in seinem Leben kann. Und hat mir damit aber indirekt das Gefühl gegeben, ich werde das nicht schaffen.
Mhm.
Ich komme da nicht hin. Ich hatte immer das Bedürfnis als Kind, meinem Vater zu beweisen, ich kann was. Und ich habe immer so indirekt das Gefühl, er wollte mir das Gefühl nicht vermitteln, weil er selber nicht groß in seiner Kindheit Liebe erfahren hat seitens seines Elterns. Und wenn du das selber nicht erfahren hast, gibt es ja nur zwei Wege. Entweder du kannst das nicht wiedergeben oder du machst es besser.
Ja.
So, und da war dieses Ding dann, dass ich den Arzt dann gefragt habe, wie lange muss ich denn hier in diesem Krankenhaus bleiben? Und da hat er zu mir gesagt, Olli, locker noch 6 Monate, ein halbes Jahr.
Im Krankenhaus,
noch, weil das ist ja wie Reha dann,
okay. Die
du da machst. Und das war dann, und das war, ja, und das war so circa 2,5-3 Monate vor Weihnachten. Und da habe ich gesagt, sag ich, ne. Sag ich, da bin ich ja Weihnachten und Silvester hier drin. Sag ich, ne, hier will ich nach Hause. Und da hat er gesagt, ja, Olli, dafür musst du fit sein, das geht nicht. Da habe ich gesagt, wollen wir eine Wette machen?
Mhm.
Und da habe ich dann gesagt, sag ich, wenn ich 200 Liegestütze kann, kann ich nach Hause.
200 Liegestütze?
200 Liegestütze.
200 Liegestützen, das ist aber...
Generell schon viel,
ja. Ja, das ist ja...
Körperlich ja, ist viel. Ich habe den Ansporn für mich gesetzt. Ich habe das einfach nur so rausgehauen und habe gesagt, ja. Sag ich, wenn ich 200 Liegestütze kann ich nach Hause. Und da hat er gesagt, die. Und da war für mich dann dieser Ansporn. Ich habe ja jeden Tag auf dieser Intensivstation und dann auch auf der anderen Station Physiotherapie gehabt. Und dann sind die Physiotherapeuten dann gekommen und haben Armbewegungen gemacht. Und ich habe dann damals zu denen gesagt, ich brauche mehr Therapie. Wir müssen was machen, weil ich weiß, mit dem Wissen von heute, wenn du etwas bewegen kannst, kannst du es trainieren.
Konntest du da zu der Zeit, aber jetzt in meiner Vorstellung, konntest du quasi den Kopf bewegen und die beiden Arme so ein bisschen?
Also ich konnte, zum Verständnis, ich konnte reden, ich konnte atmen und ich konnte meine Arme bewegen. Die Finger ganz kleines bisschen. Bis heute kann ich an der rechten Hand die Finger nicht bewegen. Mhm. Also das geht nicht. Also ich konnte halt wirklich nur meine Arme bewegen. Ich konnte reden, ich konnte meinen Kopf nach links und rechts
deswegen drehen. Meine ich halt, 200 Liegestützen kann ich mir in dieser Situation jetzt
schwer vorstellen. Ja? Zu dem Zeitpunkt konnte sich das keiner vorstellen. Mhm. Und ich wusste auch nicht, ist das machbar? Ich habe einfach nur für mich rausgehauen, wenn ich 200 Liegestütze gehe, kann ich nach Hause. Meine Frau, die weiß auch, die kann das auch bezeugen. Und auch meine Freunde, ich habe früher mal Wetten gemacht. Ich habe immer gerne gewettet, auch in unserem Freundeskreis. Da hieß es dann immer, das traut sich keiner. Da habe ich gesagt, alles klar, ich mache das. Ich bin als Zehnjähriger, ich hatte nie irgendwie vor irgendetwas Angst. Ich bin als Zehnjähriger vom 10-Meter-Turm runtergesprungen, habe einen Kopfsprung gemacht. Warum? Boah. Weil mein Vater das gemacht hat.
Ich habe das heute noch nie gemacht. Mhm.
Mein Vater war für mich immer das Vorbild. Wenn der das macht, muss ich das auch machen.
Oder war das Druck?
Ja, aber auf der anderen Seite hat es dich auch motiviert vielleicht.
Es hat mich motiviert, aber mein Vater hat mir immer so das Gefühl gegeben, er hat es nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Er hat es nicht mit Absicht, ich hatte immer das Gefühl, ich bin ihm nicht genug.
Genau, ja. Und das hat dich angespannt.
Das hat mich zu dem gemacht und wahrscheinlich auch durch diese Kindheit, dass er mich angespornt hat, konnte ich es schaffen.
Ja, Chris hatte gerade einen wichtigen Anruf. Wir mussten eine kurze Unterbrechung machen.
Ja.
Aber jetzt geht's wieder weiter.
Genau. Aber, da stehen geblieben. Ja. Quasi bei der Frage, ob du darauf hinaus willst, dass dieser Druck von deinem Vater, der dir ja wahrscheinlich auch manchmal schlechte Gefühle gemacht hat, ob du den jetzt im Nachhinein positiv dafür verantwortlich machst, dass du so diese Energie hattest, Loch wieder raus.
Mit der Sicht von heute, das ist ja das, so wie ich es ja auch vorhin in dem Vorgespräch gesagt habe, ne? Ich sage immer, alles Gute im Leben hat was Schlechtes.
Ja, und alles Schlechte
hat. Und alles Schlechte hat was Gutes. Mhm. So, und mein Vater, mein Vater stand selber, hat sich selber, glaube ich, auch sehr unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich bin ja DDR-Flüchtlingskind, wir sind mit 1 Jahr damals über Ungarn geflüchtet nach Schleswig-Holstein. Und wir waren Wochen oder Monate lang in einer Flüchtlingsunterkunft. Und das alles, weil mein Vater hauptsächlich weg wollte. Und meine Mom und meine Schwester, ich habe noch eine Schwester, die 13, 14 Jahre älter ist als ich. Und mein Bruder ist da geblieben in Mühlhausen, wo wir gelebt haben, mit 18. Und ich bin mit meiner Schwester und meiner Mom sind wir abgehauen. Und das ist alles natürlich Hauptursache, weil mein Vater das gerne wollte. Wir haben das einfach nur alle mitgemacht.
Das war aber wirklich, wann war denn das? Das war ja dann vor der Wende.
Kurz vor Mauerfall. Es wusste ja keiner, wann die Mauer fällt.
Ja. Aber es ist dann wirklich so über die Grenze und wo du auch erschossen werden kannst,
theoretisch. Richtig, genau.
Ach, krass.
Und da waren wir dann in einer Flüchtlingsunterkunft, wo mein Vater auch sich das Leben nehmen wollte, weil er gedacht hat, das ist unter den schlimmsten Umständen. In einem Zeltlager haben wir da gesessen, wirklich nur mit 2 Taschen und jeder hatte eine Plastiktasse. Mein Vater hat sein Auto an der Grenze verkauft und alles. Und da hat er sich auch selbst Vorwürfe gemacht. So, und dann sind wir dann nach Schleswig-Holstein abgehauen. Mein Vater, also uns hat damals eine Familie aufgenommen, um das mal ganz kurz zu erklären, dass ich meinem Vater nie dafür Vorwürfe machen würde, dass er mir das Gefühl vermittelt hat. Ne? Weil es kommt ja immer darauf an, was sagst du zu jemandem und wie nehme ich es auf?
Mhm. Ne? Ja, und seine Motivation war ja wahrscheinlich auch nicht schlecht, sondern es war aus dem eigenen Mangel hat er das ja dann nur auf dich projiziert, weil er eigentlich wollte wahrscheinlich, dass du ein besseres Leben hast als er.
Ja, genau. Und mein Vater, der hat selber, er ist technischer Zeichner, Diplom-Ingenieur, Bundesdesign-Preisträger. Das hat er alles dann erreicht, als wir nach Schleswig-Holstein abgehauen sind. Er hat dann für eine Firma da gearbeitet, die hieß Akku, hat da Sachen erfunden, dafür hat er Bundesdesign-Preis gekriegt. Und er hatte nie viel Zeit für mich. Dadurch, dass er uns so viel ermöglichen wollte. Ne? Mhm. Uns hat damals eine Familie aufgenommen, eine Zahnarztfamilie. Für mich Oma und Opa Schnullepulle. und die haben uns aufgenommen. Die haben damals, mein Vater hat dann ein Haus durch die erstmal finanzieren können, kaufen können, direkt daneben, die uns aufgenommen haben. Und dann hat mein Vater selber ein Haus gebaut in einem Dorf. Rickert hieß das damals in Schleswig-Holstein und hat uns viel ermöglicht, hat aber nicht viel Zeit für mich. Mhm. Und er hat mir immer das Gefühl gegeben, ich habe dann Basketball gemacht und wenn ich nicht gut in etwas war, wo er gedacht hat, er wäre jetzt besser, hat er auch gesagt, Olli, du kannst das nicht. Reiß dir den Arsch auf. Und er, wenn ich was nicht konnte, hat er mir schon das Gefühl gegeben. Und mit der heutigen Sicht von heute, hätte mein Vater das nicht gemacht, wäre ich heute nicht so stark. Mhm. Also ich bin dadurch, durch die Erziehung, auch durch meine Mom. Meine Mom war immer meine Stütze, die immer für mich da war, die mich auch in den Arm genommen hat. Und mein Vater kannte das nicht aus seiner eigenen Kindheit. Und da würde ich nie Vorwürfe machen. Aber es gab, klar, gab Situationen, wo mein Vater mich auf den Arm genommen hat, wo er gesagt hat, er ist stolz auf mich. Und das Größte, was mein Vater für mich gemacht hat, was auch bindungsmäßig für mich war, meine Eltern haben sich ja damals getrennt, als ich 14 war. Und mein Vater war dann halt nicht oft da. Ich habe ihn dafür auch verflucht. Ne? Aber als mein Unfall war, hat mein Vater alles stehen und liegen lassen und hat wochenlang an meinem Bett gesessen. Und ab dem Tag, wo ich selbstständig atmen konnte, konnte er dann für sich abschalten und gesagt, Olli, jetzt wirst du wieder. Er kam dann auch nochmal und hat mich besucht. Und ich bin so ein bisschen Hälfte meiner Mutter und Hälfte mein Vater. Also ich habe Ziele für mich gesteckt, wie so ein 5-Jahres-Plan. Ich habe für mich damals gesagt, wenn ich das jetzt schaffe, selbstständig wieder zu werden, Auto zu fahren, brauche ich einen Plan. Was habe ich für Ziele? Was will ich erreichen? Ne, weil geht nicht, gibt's nicht. Ich habe dann damals habe viel Physiotherapie gemacht. Das war damals Bärbel Rose, liebe Grüße, die mich damals echt gepusht hat, die mit mir viel Therapie gemacht hat. Die Krankenpfleger, die da sind, die Krankenschwestern, das wird wie Familie, die du da hast. Ne? Und ich danke auch jeden Einzelnen, der so einen Job macht, der so einen Beruf macht. Das wird völlig unterschätzt, ne, wie die sich da den Arsch aufreißen, für so ein bisschen Lohn. Ne? Aber gut, das ist jetzt eine andere Sache. Gezeichnet waren verloren.
du wolltest auf jeden Fall noch mit deiner Kindheit irgendwie.
Ja, genau. So, und,
sonst wärst du halt nicht der du bist. Ne?
Ja, genau. Also durch meine Erziehung, durch meine Mom, durch meinen Vater, wäre ich heute nicht der ich bin. So, und ich sage mal, ich bin Hälfte meiner Mom und Hälfte mein Vater. Und es ist ja, das Leben ist ein Kreislauf. Und ich gehe so ein Stück weit genau den Weg, den mein Vater geht. Mhm. Mein Vater hat damals ein Haus gekauft, was fertig war. Also ein fertiges Haus gekauft und hat es ausgebaut. Mhm. Als ich damals meinen Unfall hatte, also nach meinem Unfall, bin ich dann mit meiner Ex-Frau nach Suhl gezogen. Und haben da gelebt und dann wollten wir wieder zurück und da gab es keine rollstuhlgerechten Wohnungen. In Mühlhausen gab es nicht. Also musste ich ein Haus kaufen. Ich habe ein Haus gekauft. So, dann war dann für mich der Plan, ich möchte irgendwann mal ein Haus haben, was für mich zugeschnitten ist. Auf meine Situation mit Rollstuhl. Und da habe ich mir den Plan gesetzt, das will ich haben, wenn ich spätestens 30 bin. Und mit 28 habe ich ein Haus gebaut. Genauso wie mein Vater. Mhm. Und jetzt kommt das Kuriose, das erste Haus von meinen Eltern hatte die Hausnummer 52. Mein erstes Haus hatte die Hausnummer 52. Mhm. Das erste Haus, was mein Vater gebaut hat, war Selkenkoppel 12.
War was?
Die Selkenkoppel 12, so hieß die Straße und die Hausnummer. Mhm. Meine Straßennamen verrate ich jetzt mal nicht. Mhm. Und mein erstes Haus, was ich gebaut habe, hat die Hausnummer 12.
Ah, okay.
So, da so dieses Zahlenmäßige. Und jetzt komme ich aber mal zurück zu denen, was meine Kindheit betrifft und Vorahnung. Mhm. Ich war 2 Jahre alt und ich habe gestern mit meiner Mom noch so telefoniert und haben über das Interview oder den Podcast, ne, wo sie gesagt hat, Olli, das musst du unbedingt sagen.
Ja.
Ich hatte als kleines Kind, meine Mom hat mich geboren und da hatte sie das Gefühl, ich stelle ihr Leben auf den Kopf. Ich werde ein richtiger Rüpel und sie hat damals schon gewusst, oh, es wird irgendwie was Schlimmes passieren.
Sie hat das gewusst.
Meine Mutter hat das Gefühl gehabt, aber nicht das, was passiert. Mhm. Und als ich 2 Jahre alt war, habe ich immer gesagt, Mama, ich will nach Hause. Und das habe ich durchgezogen, bis meine Eltern mir erklärt haben, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht zu Hause. Ach. Ich will nach Hause. Also ich habe indirekt gespürt vielleicht, dass wir geflüchtet sind und dass da, wo wir jetzt leben, nicht mein Zuhause ist.
Wie alt warst du, als ihr geflüchtet seid?
Ich war acht, neun Monate.
Wo man sich eigentlich nicht dran erinnern kann.
Ja, genau. 8, 9 Monate. Und ja, also knapp ein Jahr.
Deine Geschwister, sind die älter oder jünger?
Meine Schwester ist 14 Jahre älter, die mitgekommen ist. Und mein Bruder war damals 18, der müsste jetzt 51 sein. Meine Schwester wird dieses Jahr 50, glaube ich.
Okay, also du bist das Nachkömmling.
Ich bin der Letzte. Ja. Ich bin der Letzte. Nachfolger, genau. Und ich habe dann immer gesagt, ich will nach Hause. Bis meine Eltern mir dann wirklich ein bisschen Alter hatte. Meine Eltern haben mir erklärt, Olli, wir kommen eigentlich von woanders her. Das merkst du dir aber nicht mit 8 Jahren, das interessiert dich nicht. Aber meine Mom hat mir da erklärt, dass das vielleicht daran liegt. Dann hat mein Vater mit 50, als ich 10 Jahre alt war, Darmkrebs gekriegt. Und das war dann für ihn so schwer, Einschnitt ins Leben, dass mein Vater dann gesagt hat, er möchte da nicht mehr leben, er will zurück in seine Heimat, weil er Angst hatte zu sterben. Und er hat gesagt, wenn er stirbt, wenn was kommt, möchte er zurück in seine Heimat. Und dann bin ich mit 10 Jahren mit meinen Eltern wieder zurück nach Mühlhausen, nach Thüringen gezogen. Mhm. Und dann hat mein Vater da das zweite Haus gebaut. Ich hoffe jetzt, ich möchte mein Haus gern behalten. Ne? Das werde ich jetzt so schnell nicht nachmachen. Mhm. Und da haben wir dann ein Haus gebaut. Und als wir in diesem Haus gelebt haben, bin ich eines Morgens in mein Kinderzimmer aufgewacht, bin zu meiner Mutter gegangen, die in Anwohner hat gesagt, Mama, jetzt fühle ich mich zu Hause. Mhm. Und jetzt kommt dieser Punkt, was diese Vorahnung betrifft. Ich hatte ein Jahr vor diesem Unfall, der mich jetzt in Rollstuhl gebracht hat, schon mal einen Unfall. Der war zum Teil selbst verschuldet. Ich wollte 2 Autos überholen und da waren auch welche drin in meinem Alter und die haben mich nicht vorbeigelassen. Also in dem Moment, wo ich neben denen war, haben die Gas gegeben. Ich konnte aber auch nicht mehr bremsen, weil die Autos, die hinter mir waren, aufgeschlossen haben. Mhm. Also musste ich Gas geben, um an denen vorbeizukommen. Und von weiter weg habe ich schon gesehen, dass da Gegenverkehr kommt. Und da war eine S-Kurve. Und da bin
ich, das war nicht auf der Autobahn, das war auf einer Landstraße?
War auf einer Landstraße. Es war auf einer Landstraße.
Ach krass.
Und die haben mich nicht mehr reingelassen. Also die haben mich aufgeschlossen, die haben gesagt, so, den lasse ich jetzt nicht rein. Ne? Das waren welche, man kannte sich von sehen und man mochte sich nicht.
Ach krass.
Und die wussten aber, wer ich bin. Vom Sehen her wussten die das. Und dann haben die mich da nicht reingelassen. Und dann bin ich zu schnell in eine Kurve gefahren, in die S-Kurve. Was ist passiert? Ich bin mit meinem Hinterrad auf der Rasenfläche gekommen, also von der Straße ab, habe mich gedreht und bin mit 160 vom Baum.
160 vom Baum?
Ja.
Oh, das ist aber auch, das ist ja schon ordentlich, ne?
Aber wieso sagst du, dass das selbst verschuldet war? Das hört sich ja jetzt eigentlich so an, als wäre...
Es war meine Schuld, dass ich vor der Kurve überholen wollte. Ich hätte ja auch dahinter bleiben können.
Aber im Normalfall hättest du es ja
geschafft. Und im Normalfall hätte ich es geschafft, hätten die nicht Gas gegeben.
Ja, aber ihr wart wahrscheinlich auch schon bei beide Seiten... ohne euch jetzt zu kennen, aber aus der Situation kann ich rauslesen, dass ihr da irgendwie Autonerds und...
Ja, Autonerds also, und es, man konnte sich vom Sehen einfach nicht
es,
ab...
Ja, ja, genau, aber es war jetzt, also sagen wir mal so, wenn einer ein bisschen down, ein bisschen
weniger... Mehr Leistung oder weniger Leistung hat, es war tatsächlich so dieses Betteln, so ein bisschen.
Ja, genau, das meinst du halt damit selbst verschuldet, das war natürlich unnötig.
Die haben nicht groß drüber nachgedacht, was kann jetzt passieren, genauso wenig ich auch.
Ja.
Mache ich denen bis heute keine Vorwürfe. Da, wo ich die Vorwürfe mache, dass sie nicht angehalten haben, die sind weitergefahren.
Ach so.
Und dann, du bist mit 160 gegen den Baum und dann?
Ich hatte einen Hund im Auto, der... hat den Unfall dann 2-3 Tage später nicht überlebt. Also der hatte innere Verletzungen, was man nicht gesehen hat. Und da war das dann so, dass dann welche angehalten haben. Man kannte sich auch aus einer Disco vom Sehen. Das waren 2 junge Leute. Und die haben mich aus dem Auto rausgezogen. Ich weiß von dem Unfall gar nichts. Also da weiß ich nur noch, ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Und da war das so, dass ich meine Mama angerufen habe. Mama, du musst mal ins Krankenhaus, ich habe einen schlimmen Verkehrsunfall. So, und da bin ich auch nach einer Woche wieder auf die Beine gekommen und alles. Und ab dem Unfall, immer wenn ich Auto gefahren bin, hat meine Mom immer gesagt, Olli, fahr vorsichtig, sonst landest du im Rollstuhl. Jedes Mal. Wenn ich irgendwo hingefahren bin, Olli, fahr vorsichtig, sonst landest du im Rollstuhl.
Aber wie paradox, dass du dann im Rollstuhl gelandet bist, ohne dass
sie
du...
Sie macht sich bis heute...
Ja, aber ohne dass du selber gefahren bist, du
ja,
bist
genau.
Ja gar nicht gefahren.
Sie macht sich indirekt Vorwürfe, dass man das vielleicht eventuell zu sehr fokussiert hat.
Oder? Ja, so Gesetze anziehungsmäßig, meinst du?
Genau, also richtig, genau. Und das bereut sie bis heute. Und jetzt kommt der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus will. Eine Woche vor meinem Unfall, das war ein Sonntag, bin ich früh nach Party machen, bin ich früh aufgewacht und dann bin ich über die Treppe runtergegangen. Es war ja im Sommer und ich habe da ja bei meiner Mom im Haus gelebt und da war wie so ein Wintergarten. Und dann bin ich früh runter. Und dann, wo ich die Treppe runter bin, war rechts so ein Gästeklo. Und dann bin ich auf das Gästeklo gegangen. Und kennt ihr das Gefühl, wenn dir jetzt einer was erzählt? Oder hattest du schon mal das Gefühl, dass es dir in irgendeinem Moment eiskalt den Rücken runterläuft? Mhm. So, es läuft der eiskalt den Rücken runter und die zieht alles zusammen. Also so war mein Gefühl. Ich habe auf dem Klo gesessen, gucke auf diese Klorollenabdeckung und in dem Moment hatte ich ein Gefühl, mir läuft es eiskalt den Rücken runter und alles in sich, in mir zieht sich zusammen. Ein Gefühl, dass wir, als wenn mir was passiert. Also ich hatte das Gefühl, mir passiert was Schlimmes. Was wusste ich nicht. Mhm. Wie meine Mom damals mich zur Welt gebracht hat und hat gesagt, hat das Gefühl gehabt, mir passiert irgendwann mal was Schlimmes. Und dann bin ich dann aus dem Klo raus, bin in den Wintergarten rein, da saß meine Mom da und da ist das Gute, sie kann es halt bezeugen. Ne? Mhm. Dass ich da saß, komm rein und sie sagt, Olli, was ist denn mit dir los? Die siehst ja völlig fertig aus. Und dann bin ich reingegangen und sag ich, Mama, ich habe das Gefühl, mir passiert was Schlimmes.
Denkst du, so sinngemäß, okay, deine Seele hat sich vielleicht genau diesen Weg ausgesucht und du deswegen hattest du diese Vorahnung und irgendwie soll es aber genau so sein, auch wenn es sich jetzt total
es hört sich völlig so, erfunden aber, an oder paradox an.
Aber dass das so halt dein Seelenplan war, diesen Unfall zu haben und mit diesem ganzen Leid irgendwie.
Mit der Sicht von heute, ja. Es ist mein Schicksal.
Ja, weil du konntest es ja nicht verändern.
Nein, ich konnte es, weil ich ja nicht wusste, was passiert. Und ich hatte ja dieses Gefühl zum allerersten Mal. Mhm. Heute, also wenn ich heute das Gefühl nochmal kriegen würde, ne, also ich habe mal einen Kumpel, meinen besten Freund davon erzählt, von diesem Gefühl, der ist früh aufgewacht, will zur Arbeit fahren, ruft mich an, schreibt mir eine Sprachnachricht, die habe ich bis heute noch, ich könnte die raus und könnte sie euch schicken. Olli, kann ich mal zu dir kommen, ich muss irgendwas ändern. Dann habe ich gesagt, warum das? Ich habe so ein Gefühl, wie du mir damals erzählt hast von deinem Unfall. Und dann kam er zu mir. Und es ist kein Witz, er kann es bezeugen, dass in den ungefähren Zeitraum, wie das war, an derselben Stelle, also er fährt die Unfallstelle, wo ich meinen Unfall hatte, fährt er jeden Tag zur Arbeit. Mhm. Und da ist, auf dieser Strecke ist ein Unfall passiert.
Ach so, ach krass.
So, und klar, es gibt Menschen, die glauben, du musst daran glauben, ja. An dieses Schicksal-Ding, an diese Vorahnung.
Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht.
Kann sein.
Ja, genau. Das ist genauso wie dieses Déjà-vu-Ding. Mhm. Ne? Das ist, oder wie Menschen sagen, kennt ihr das? Eine alte Seele, du bist eine alte Seele. Das Gefühl zu haben, du warst schon mal auf der Welt.
Ja.
Dafür gibt es keine Beweise. Das gibt es nicht. Aber für mich ist es mit der Sicht von heute, es ist wahrscheinlich der Weg, der für mich vorausgesagt wurde.
Das siehst du so, ja? Das ist jetzt deine... Und wie hilft dir das oder hilft es dir, mit der Situation umzugehen? Oder wie stehst du jetzt generell zu der... Ja,
zu der Situation jetzt?
Ja, und ja, alles so. Zu deinem damaligen Freund. Mhm. Ja, wenn du es jetzt alles retrospektiv betrachtest.
Ja, so die letzten 17 Jahre.
Ja, was sagst du darüber? Jetzt?
Also was sage ich darüber? Eine ganze Zeit lang hatte ich natürlich jetzt, was meinen Freund damals betrifft, Hass auf ihn. Mhm. So, und ich hätte, sag ich ganz ehrlich, da würde jeder drüber nachdenken, den was Schlimmes anzutun, keine Ahnung, den umzubringen oder was weiß ich nicht. Und den Gedanken hatte ich öfters. Jetzt so, das ist aber normal, das ist menschlich. Mhm. Der hat dein Leben versaut, der hat alles auf den Kopf gestellt. Ne? Damals war das tatsächlich so, die Gedanken, ich werde nie wieder eine Freundin haben. Wer will einen Rollstuhlfahrer? Ich habe damals zu meiner Mom gesagt, sag ich, Mama, weißt du was, ist mir scheißegal, Hauptsache ich habe eine, die schmiert mir eine Bämme. Mir egal, wie die aussieht. Aber du hast ja dann selber trotzdem Ansprüche an dich selber. Mhm. Na, du hast ja gewisse Wünsche, wenn da jemand ist und so, boah, die ist hübsch.
Ja, und wie jung du halt auch noch warst.
Ja, und dann ist dann, ich bin auch auf Partys gegangen. Ich war ein sehr guter Tänzer. Also ich habe damals getanzt. Ne? Und für mich war damals meine Freiheit, war für mich Tanzen und Autofahren. Und mir fällt es bis heute schwer, ich gehe gerne auf Party und ich gehe auch gerne mit meiner Frau irgendwo hin. Mir fällt es aber schwer, wenn da einer tanzt und ich denke mir, boah, ich würde jetzt gerne mal hingehen und erklären, wie der Move geht.
Mhm. Ja.
Und du kannst es nicht. Du sitzt wirklich da. Ne? Das ist schwer, das tut weh. Mhm. Und ich sehe es, aber ich muss da durch. Ich mache das, ich tue mir das an. Weil entweder werde ich daraus stärker oder schwächer. Mhm. So. Aber in der gesamten Sicht, wenn mich heute einer fragen würde, würdest du dein Leben anders planen? wenn ich gewusst hätte, was passiert. Ich bin glücklich. Für mich selber. Ich habe ein tolles Leben, ich habe tolle Dinge auf die Beine gestellt. Ich habe ein Haus, mache mein Grafik, Mediendesign, also das mache ich nebenberuflich, weil ich aufgrund meiner Querschnittslähmung nicht so lange arbeiten kann, auch so lange sitzen kann, mache das nur stundenweise. Ich wollte an meinem Leben nichts ändern. Und ich sehe das jetzt für mich als Aufgabe. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich von euch diese Einladung gekriegt habe. Weil das bestimmt, also ich hätte nie so eine Reichweite, ne? Dass ich Menschen aufklären kann, dass es im Leben weitergeht. Und geht nicht, gibt's nicht. Dass wenn da jetzt ein Kind verunfallt ist und eine Mama an dem Krankenbett steht, wie es bei meiner Mama war, dass die vielleicht dieses Video sieht. Ich sag's auch ehrlich, ihr könnt mich anschreiben, ihr könnt bei Facebook, bei TikTok reingehen, wenn ihr ein Kind habt oder selber nicht weiter wisst. Schreibt mich an, ich bin da, ich helfe euch, ich komme auch gerne dahin. Ich möchte gerne Menschen helfen und mein größter Wunsch wäre, so wie ihr das ja gemacht habt, ihr habt ein Buch geschrieben. Und ich glaube dran, wenn ich dieses Buch schreiben würde mit meiner ganzen Geschichte, dass ich damit Menschen helfen kann. Und mein allergrößter Wunsch wäre, das ist natürlich jetzt übertrieben gesagt, ne, aber das ist das, was man fokussiert. Die besten Geschichten schreibt das Leben. Und die besten Filme sind was für Filme? Die auf einer wahren Begebenheit sind. Und man könnte ja mit sowas Menschen Mut machen.
Voll. Und ich finde, das machst du. So. Und wir verlinken dich auch hier drunter, ne? Und dass die Leute wissen, wo sie dich kontaktieren
können. Ja, sie können mich anschreiben, alles. Ich fahre auch 1000 Kilometer. Wenn ich da ein Kind oder einen Menschen wirklich nur Mut machen kann, ich würde es machen.
Du machst ja auch Sachen zu den Themen auf
TikTok. Ja, bei TikTok selber mache ich das. Na, ich habe ja da Videos verlinkt und mache die veröffentliche das da auch. Ich würde mir einfach nur mal wünschen, dass da wirklich jemand ist, der jetzt sagt, pass auf, ich höre dir jetzt 2, 3, 4 Stunden zu und ich erzähle dir das alles. Und ich helfe dir zum Beispiel dabei, ein Buch zu schreiben. Weil ich selber habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Also, dass da Menschen sind, die würden mich unterstützen. Wo man das Projekt gemeinsam machen kann und dass man daraus was Positives macht. Mhm. Also, mein Wunsch wäre jetzt auch zum Beispiel, dass ich vielleicht mal irgendwo vor Menschen stehe und so, wie ich jetzt mit euch diesen Podcast mache, auf einer Bühne stehen könnte, wo Menschen sind, denen es nicht gut geht, ob es beruflich ist, ob es körperlich ist, ob es Behinderungen sind oder keine Ahnung was. Und ich könnte dem Mut machen. Mhm. Ein einziges Mal, das wäre so mein Traum, mal irgendwo mal zu stehen.
Das müssen ja auch gar nicht Menschen sein, denen es zwangsläufig schlecht geht. Du kannst ja auch, also auch Leute, ja, denen es okay geht oder gut geht. Ne? Das ist ja jetzt ganz unabhängig davon auch.
Ja,
also.
Ja, aber weil du auch selber natürlich weißt, wie schwer das ist. Und du hast ja auch deinen Weg hinter dir. Du bist ja nicht von Anfang an so damit umgegangen, wie du heute damit
umgehen kannst. Nein, also klar, also hätte ich das gewusst, dass ich schaffe. Also hätte ich vor 17 Jahren gewusst, wo ich heute stehe, dann wäre das natürlich ein Klacks.
Ja. Und du zeigst Menschen, dass
es geht. Ja, dann würdest du sagen, das wäre ein Klacks.
Ja, also ich sage jetzt mal, mit dem, was ich jetzt kann, also so körperlich, wie ich fit bin. Klar, ich bin auf Pflege angewiesen. Ich brauche trotzdem Hilfe im Alltag. Das ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt hier alles kann. Ne? Mhm. Schon alleine, also grob gesehen, Liegestütze kann ich. Ne? Man kann ja auch mal, können ja mal ein Bild einblenden, wo ich mal richtig dran geblieben bin mit Sport. Ne? Ich hatte für mich zum Beispiel mal das Ziel, als bräuchte Bodybuilder mal auf der Bühne stehen. So, und dann habe ich jeden Tag Liegestütze gemacht, habe mit einem Kumpel trainiert, der hat mir die Hand hingegeben und hat mir geholfen.
Ist das eigentlich mit Laufen? Gibt's da auch, bist du da auch dran? Kann man das irgendwann wieder?
Also es gibt ja Exoskelette und Operationsweisen, ne? In Österreich oder in der Schweiz. Aber da bin ich ehrlich, ich befasse mich damit nicht. Solange es keine 100%ige Chance gibt, solange es nicht irgendwas gibt, wo es heißt, du könntest, pass auf, es gibt eine Möglichkeit, dass du wieder laufen kannst, das funktioniert 100%.
Weil oben, das wirkt ja jetzt so klar, du sagst, man kann, du
kannst ja, die Finger noch nicht zurück,
aber wenn man Finger dich sieht, hat man ja erstmal das Gefühl, so Hüfte aufwärts,
Ich bin hier unten gelehnt. Mhm. Aber es ist so, wenn ich jetzt mit dem Oberkörper hochgehe, ich kann mich ausbalancieren, ja. Aber ich würde einfach umfallen. Ja. Weil ich habe wirklich nur Brustmuskulatur hinten die also quasi alles, was von Brustspitze abwärts ist. Ja, also ich kann halt wirklich nur oberhalb das bewegen, aber mit viel Therapie. Meine beste Freundin zum Beispiel ist meine Therapeutin, die Sabrina, die ist auch ein ganz großer Teil daran, dass ich heute so fit bin. Ja. Ne? Und eins habe ich mir damals geschworen, als ich in diesem Feld lag, also für mich jetzt, habe ich mir damals geschworen, wenn ich noch einmal in so eine Situation, ich habe an meine Mutter gedacht, ich habe an meine Schwester gedacht, ich habe an meinen Vater gedacht, ich habe an meinen Kater gedacht, an meine Katze. Ne? Und du liegst dann da, du weißt nicht, ob du die nochmal wieder siehst. Und da habe ich mir damals geschworen, alle Menschen, die mir was bedeuten und die mir in meinem Leben helfen, die lasse ich mir zum Beispiel tätowieren. So, da habe ich mir auch die Namen tätowieren lassen. Da ich habe meine Mutter, meine Schwester, meine beste Freundin, die habe ich jetzt auf meiner Haut verewigt. Und mein Vater, der wird auch noch folgen. Na, also, aber mit der Sicht von heute, ich wollte nichts ändern.
Du wolltest nichts ändern?
Auch wenn jetzt eine, also ich sag mal, wenn es jetzt auch eine Operationsweise geben würde, wo ich laufen kann, es wird es in den nächsten 10 Jahren nicht mal geben. Glaube ich nicht dran. Also, dass es dann was gäbe. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie es ist, zu laufen. Und es gibt eine Seite in mir, also in mir jetzt, das, was ich in den letzten 17 Jahren über mich ergehen lassen musste, dass es da draußen Menschen gibt, die einen auch sehr, die einen sehr verletzen.
Kann nur Post sein, mach mal ruhig auf.
Dass es da draußen Menschen gibt, die einen sehr verletzen. Und ich musste in den letzten 17 Jahren viele schlimme Dinge schlucken. Und früher war das so, wenn ich Wut hatte, oder ich habe halt nichts für mich, wo ich jetzt mal so meine Wut mal rauslassen kann. Wenn du mal Wut hast, ich muss halt ganz viel schlucken in meiner Situation mit Behinderung. Da draußen gibt es bestimmt ganz viele Menschen, die auch in meiner Situation sind, die das kennen. Wie ich es ja eben erklärt habe, ich stelle mich mit meinem Auto auf den Behindertenparkplatz, steige aus, die sehen mich in meinen Rollstuhl und dann sage ich noch zu denen, du weißt aber schon, wo du stehst. Ne? Das Schild kennst du. Und das dann wirklich kommt, ja, und was geht dich Affe das an? So, wo könnte ich laufen? Für mich jetzt, ich habe dann auch zu ihm gesagt, sag mal, geht's hier noch gut? Ja, und dann habe ich dann den Spruch dann gekriegt, ja, dir geht's wahrscheinlich besser. Warum macht man das? Das sind Menschen, die total unglücklich mit sich selber sind, die vielleicht einen scheiß Tag hatten.
Ja, da gibt es ja die Antwort, ja.
Aber ich wüsste dann ganz genau, ich würde dann völlig überreagieren. Mit dem ganzen Frust und mit der ganzen Wut, die ich einstecken musste. Also ich wüsste ganz genau, in dem Moment könnte ich jetzt laufen. Wenn mir da würde ich am liebsten eine ballern.
Ja, weil dann so viel mit hochkommt, was du alles...
Also alles, was jetzt so rauskommt. Hast, ja. Und es ist für mich okay, ich bin glücklich und ich bin nicht ehrlich, ich habe ja nicht mal einen Bezug mehr dazu. Ich weiß nicht, wie es ist, zu laufen. Ich habe das Gefühl völlig verloren. Für mich ist mein Alltag, mein Laufen, mein Rollstuhl.
Aber was ich auch stark finde, weil du machst natürlich auch mit deiner ganzen Geschichte Menschenmut und so und diesen Mut aus so einer Situation auch wieder rauskommen zu können, dass es einem auch wieder gut geht. Aber wir hatten ja auch bei Instagram schon geschrieben, ich finde es auch so toll, dass du so offen mit deiner Geschichte umgehst und auch mit deinen Gefühlen, weil das kann ja auch nicht jeder und dass du dich so zeigst, wie du bist mit allem halt, was auch in dir vorgeht und so.
Ja, das kann ich aber auch erst seit dem Tod von meinem Bruder. Also das auch so zeigen. Mein Bruder hatte Lungenkrebs. Und das war, wie soll ich das sagen, also 2 Jahre ungefähr vor seinem Tod. Wir hatten, wie gesagt, wie ich es ja schon gesagt habe, wir hatten immer nur mal zum Geburtstag uns gesehen. Er kam zu uns dann, wenn er Geburtstag hatte, sind wir hin. Aber wir hatten nie so den Bezug, was ich mir aber innerlich eigentlich immer gewünscht hatte, meinen großen Bruder. Ne? Und dann irgendwann aus dem Nichts kriege ich eine WhatsApp. Olli, was machst du denn heute noch? Und ich sage, was soll ich machen? Ich sitze zu Hause. Und dann ruft er mich an, wollen wir in den Angelladen fahren? Ich so, warum willst du angeln fahren? Hast du Bock, ja oder nein? Ein Kumpel von mir, der kommt mit, der Steffen hieß der, glaube ich, haben wir WhatsApp-Gruppe gemacht. Und dann sind wir angeln gefahren. So alle 2 Wochen mal sind wir angeln gefahren. Mit der Sicht von heute, wie soll ich das jetzt richtig sagen? Also er hat ja dann die Diagnose Lungenkrebs gekriegt, hat seine Operation gehabt dann. Nach der OP war dann auch alles gut. Vorerst. Mhm. Ne? Wo ich ja eben die Situation gesagt habe, wo wir dann gegrillt haben, wo er zu mir gesagt hat, er ist so stolz auf mich. Und dann kam dann 2020, war das 2000, wo Corona kam? Da kam dann 2020 Corona, wo dann das ja mit den ganzen Impfen kam und was weiß ich nicht. Und nicht mal 3 Monate oder 4 Monate, nachdem es hieß, er hat keine Krebszellen mehr im Blut, es ist alles gut, kam, wo Corona war, sein Krebs zurück. Und das so schnell, er hatte dann Knochenkrebs, er hatte in der Wirbelsäule, in seinen Rippenknochen, in der Hüfte überall oder war dann der Krebs. Und dann war das dann so, dass ich meinen Bruder begleitet habe. Also ich habe ihn zur Untersuchung gefahren, in Krankenhäusern, ich habe ihn zu Ärzten gefahren. Und es hat mir so weh getan, ihn leiden zu sehen. Und ich konnte es nicht kompensieren. Also ich konnte jetzt nicht irgendwo hin. Also meine Frau weiß das auch, dass ich gesagt habe, mir fällt das schwer zu weinen vor anderen Leuten. Weil das für mich auch durch meine Kindheit ein Zeichen von Schwäche war, seitens meines Vaters gegenüber. Mhm. Und ihn dann so leiden zu sehen und zu wissen, was kommt dann, na, oder verliere ich ihn jetzt, muss er sterben. Und um ihm das Ganze mal leichter zu machen, er ist dann auf die Palliativstation gekommen, nach Bad Berka. Und ich habe damals gesagt, als ich da raus bin, ich betrete das Krankenhaus wieder. Mhm. Und jetzt dieser Kreislauf, ne? Jetzt ist er da in diesem Krankenhaus. Und ich werde nie vergessen, wie er, wo wir dann da in die Palliativstation sind, wo er gesagt hat, Olli, was mache ich denn, wenn ich hier nicht mehr rauskomme? Mhm. Und um ihm das Ganze dann immer so leichter zu machen, also den Tagesablauf, weil er, Palliativstation, wissen wir alle, das ist eigentlich eine Endstation. Und das war mir bis dahin nicht bewusst. Mhm. Und da habe ich ihn jeden Tag per WhatsApp, weil ich ja nicht, durch Corona kommt man ja nicht hin, wir konnten ja nicht besuchen, gar nichts. Ne? Und da habe ich ihn jeden Tag immer so Videos gemacht, FaceTime. Ich habe so ein E-Bike zu Hause, das schließe ich an, da habe ich meinen Hund genommen und habe eine Gassi-Runde gemacht. Und dann habe ich immer das Handy vorne reingeklemmt und dann habe ich ihm von meinem Tagesablauf erzählt. Ne? Und ich habe mich früher immer geniert, denn ne? ist mir vorne ein Zahn abgebrochen. Da hatte ich so eine übelste Zahnlücke. Würdest du mit einer übelsten Zahnlücke ein Video machen, machst ein FaceTime und strahlst das nach außen hin aus, wenn hier vorne plötzlich ein Zahn fehlt?
So. Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und bei ihm war das so, ich konnte da mich zeigen, wie ich bin. Und da habe ich ihn auch so ein Stück weit, denke ich, von abgelenkt und habe Videos gemacht, guck mal hier, ich habe meine Zahnlücke verloren. Ey. Na, und, aber durch die Situation, dass ich da meinen Bruder verloren habe, habe ich gelernt, die Gefühle auch nach außen zu bringen. Weil du steckst das ja alles in dich rein. Und es tut so gut, einfach jetzt mal loszulassen und zu weinen.
Voll.
So, und was ist daran so schlimm? Es ist in unserer Generation, eine ganze Zeit lang war das jetzt, du gehst raus, du weinst, der ist schwach. Ich habe dann für meinen Bruder immer diese FaceTime-Videos aufgenommen, um ihn ein Stück weit, ich sag mal, die Außenwelt zu zeigen und ihn in seiner Situation selbst abzulenken. Und das, was ich was jetzt die Situation geht, dass man auch Gefühle rauslassen muss und rauszeigen sollte, was ich aus der Situation mit meinem Bruder gelernt habe, dass ich ihn, also wir ihn so früh verloren haben, ist für mich, was ich da gelernt habe, egal in was für eine Situation man ist mit den Menschen, die man mag und die man liebt, denen sollte man das auch immer zeigen und immer sagen. Natürlich nicht jetzt hier 5-mal am Tag oder 10-mal am Tag, hier, pass mal auf, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber dass man versucht, Dinge nicht aufzuschieben.
Voll.
Die Dinge nicht aufzuschieben, sondern halt einfach wirklich zu machen.
Das ist ja generell aufs Leben bezogen, ne?
Ja, genau. Also dass wenn du was machen willst und du fühlst es, dann mach's und schieb's nicht auf. Ja. Was ich auch gelernt habe durch meine Situation im Rollstuhl, man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Dass wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann mach's nicht. Also das ist jetzt die, ist natürlich, wenn es irgendwas Wichtiges ist, dann ist klar, dass man es machen sollte.
Vielleicht, ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Nö, es kann ja sein, dass du denkst, es ist wichtig, aber eigentlich sagt dir dein Bauchgefühl, nee, eigentlich ist das gerade nicht der richtige Weg. Du denkst, das ist wichtig für meinen Job, um da weiterzukommen, aber vielleicht ist dieser Job, dieser Weg, den du da gehst, völlig die falsche Richtung. Ja. Es ist dann das Richtige, um weiter in die falsche Richtung zu laufen. Ja. Also deswegen, ich glaube, aufs Bauchgefühl hören, das ist, glaube ich, so die Quintessenz.
Ja, ja, ist richtig. Genau. Und was ich jetzt den Menschen an sich mitgeben möchte oder mitgeben wollte, ist, dass wenn du einen Funken Hoffnung hast für dich selber, also wenn du selber den Willen nicht hast, dann guck die Menschen um dich herum, die da sind, dass das für deine Mutter muss, die neben mir, so war es ja bei mir, der Funke für mich war meine Mom, dass ich sie nicht leiden sehen wollte und dieser Fingerzucken, das war für mich der Funke mit der Sicht von heute, dass ich aus dem Funken etwas ganz Großes gemacht habe, ohne dass ich in dem Moment erstmal dran geglaubt habe, ne? Aber man muss vielleicht in der Situation einfach ein bisschen vorausdenken, sich Wünsche und Träume bauen, wo man sagt, ich probiere es wenigstens, bevor ich aufgebe. Und wenn da jemand ist, der nicht den Mut hat oder den Willen hat, hoffe ich, dass sie das Video, den Podcast sehen und dass sich jeder bei mir melden kann.
Ja.
Ja, und es dich als Inspiration nimmt.
Ja. Ja. Dass man da was wiedergeben kann. Dabei, das geht in unserer Gesellschaft, glaube ich, gerade sehr unter. Dieses Miteinander, dieser Zusammenhalt, auch mal für jemanden was Gutes tun. Was so sehr fehlt, dieses Miteinander, sich so zeigen zu dürfen, wie man ist. Voll. Und füreinander da zu sein, ohne daran irgendeinen Gewinn zu haben, also jetzt geldmäßig oder egal was, einfach nur den Menschen was Gutes tun. Das würde ich mir wünschen, dass sowas halt jetzt auch mal wieder mehr wird.
Und am Ende wäre es der größte Gewinn für die ganze Gesellschaft.
Ja, und das ist das, was sehr verloren gegangen ist, dieses Mitmenschliche, dieses Miteinander.
Voll.
Ja.
Olli, voll schön, dass du deine Geschichte mit uns und allen unseren Zuschauern geteilt hast.
Ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich bei euch. Ja. Für die Einladung, also auch, dass ich euch kennenlernen darf, weil das ist, ich sage jetzt mal, jeden Menschen, den du in deinem Leben kennenlernst, ist ein Gewinn.
Ja.
Und wenn sie richtigen Menschen sind.
Wenn sie richtigen, ja, sicher. Ja, aber,
nein, aber du kannst aber ja dann auch ist den anderen, du lernst halt auch was draus.
Ist aber dann auch ein Gewinn, auch wenn es was Negatives ist. Ne?
Genau.
Das ja, das stimmt. Natürlich. Und so muss man es auch sehen. Und klar, und dann kommt Akzeptanz. So, das ist ja das, wie soll ich sagen, das, wo du dich dran festhältst. Ne? Akzeptanz, die Dinge, die du nicht ändern kannst und den Mut, die Dinge zu verändern, wo du dran arbeiten kannst.
Ja, genau, was du wirklich kannst, so wie ich es ja eben gerade gesagt habe, das, was du bewegen kannst, kannst du auch trainieren.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes bewegen, ne? Also nicht nur körperlich bewegen, sondern auch
allgemein. Allgemein, das ist, meine Mom sagt auch so oft, Olli, ich bin so stolz auf dich mit dem, was du bisher erreicht hast. Ne? Das ist auch, ich sage jetzt mal, mit dem Modelabel, was ich damals hatte, das Geld, was man damit verdient hat, steht für mich gar nicht im Vordergrund. Ich habe Menschen kennenlernen dürfen wie Axel Schulz. Ich habe denen seine Nummer. Ich schreibe mir mal mit denen und sowas. Dann solche Leute wie Rainer Gottwald, ist einer der größten Boxmanager hier in Deutschland. Dennis Ilbay, ich kenne Boxweltmeister. Für mich ist der Gewinn die Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Und du lernst ja von denen, lernst du ja was. Ne? Und das ist für mich ein viel größerer Gewinn, die Menschen kennenzulernen, wie das, was man damit verdient.
Ich finde das so cool. Also wirklich, wie du hier sitzt, wie du bist, was du machst, das ist echt ganz, ganz toll.
Dankeschön. Dankeschön.
Ja, war wirklich sehr.
Und war ein sehr schönes Gespräch. Also war wirklich toll.
Ja, Dankeschön. Und wir bleiben in Kontakt. Und vielleicht findet irgendwann noch mal ein zweites Gespräch statt.
Ja, und das ist
also Gespräch zwischen uns sowieso, aber vielleicht noch mal für die Kamera auch.
Sehr gerne, dass man da Themen ansprechen kann, ich sag mal, die allgemein so das Leben betrifft.
Ja, so Mindset-Themen.
Ja, genau, richtig.
Das, was du ja auch wahrscheinlich auf deinem TikTok-Kanal oder deinen Social-Media-Kanälen weitergeben möchtest. Ne? Und das ja auch du lebst ja vor, was du erzählst, oder du musst vorleben, was du erzählst. Genau. Und das macht halt den Unterschied zu vielen anderen Leuten, die vielleicht die richtigen Dinge sagen, aber wo man unterschwellig merkt, ja, irgendwie nehme ich es denen nicht ganz ab. Und das kann man erst bei dir ja auf jeden Fall anders. Deswegen folgt auf jeden Fall, wir haben da die Sachen verlinkt, folgt ihm auf jeden Fall. Und wenn er irgendwie Hilfe irgendwie in einer Situation, wo er helfen könnte, braucht, dann schreibt ihm.
Ne? Genau.
Einfach
nur. Olli ist ein richtig krasser, starker, toller Typ und der Kontakt lohnt sich auf jeden Fall.
Merci. Dankeschön.
Ja, ich finde es wirklich, also du bist mega beeindruckend. Voll. Also mit allem.
Oh Mann, ja, mit Komplimenten muss man auch lernen umzugehen. Also das ist etwas, was ich...
Das kenne ich selber auch sehr gut, aber also weil du gerade auch gesagt hast, so jeder Mensch, den du jetzt so getroffen hast, ist ein Gewinn, aber ich glaube, für uns ist das ein ganz großer Gewinn, dass wir dich halt treffen durften, weil du so eine krasse, bewegende, atemberaubende Geschichte hast und ich finde es einfach wirklich mega schön, einfach zu sehen, was du machst und was du aus deinem Leben gemacht hast und alles so. Und das ist, hat mich auch alles sehr bewegt.
Dankeschön. Danke, danke, danke.
Danke auch. Ciao.
Ja, also, tschüss an alle da draußen. Und
passt auf euch auf.
Folgt Olli, schreibt Olli an und genau.
Im Moment.
Und kauft mein Buch.
Okay.
Buch. Ja, weil das war wirklich ja das Thema, wo wir uns auch vorher schon über Instagram gemeinsam ausgetauscht haben, weil da geht es ja eben genau auch darum, dass wir offen mit unseren Gefühlen umgehen dürfen, dass wir lernen sollten im Miteinander, offen und echt miteinander, uns auf, aber auf liebevolle Art und Weise auch zu begegnen. Und genau das lebst du vor. Und deswegen,
die Menschen zu respektieren.
Genau.
So wie man ist.
Ja, ich schicke dir auch mein Buch, wenn ich darf.
Oh, dann würde ich mich freuen, aber wirklich, cool. Von euch beiden.
Ja.
Das wäre super.
Genau, bald kommt ja auch Chrissys raus. Wir verlinken euch die beiden Bücher auch nochmal. Aber erstmal erst auf den Link klicken, um Olli zu folgen.
Oh, Dankeschön, alles klar. Ja,
ciao. Gut, ciao.
Ciao.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.